Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, die steirische Elefantenrunde direkt von der Murinsel ist überstanden. Die Murinsel steht noch, Gott sei Dank. Ja, die Spitzenkandidaten sind nach wie vor in Amt und Würden, Gott sei Dank. Es gibt keinen Dornauer in der Steiermark, sondern einen ganz lieben Wahlkampf. Alle haben sich gerne, wie wir gesehen haben, so einen Wahlkampf wünscht man sich, oder? Also, alle lieben sich in der Steiermark, die Murinsel ist wunderschön. Das Ambiente war herzzerreißend und wir wissen jetzt, wir haben dort einen Landeshauptmann, der alles neu machen will, der die letzten Jahre eigentlich für nichts zuständig war und schon gar nichts mit der ÖVP zu tun hat, sondern der jetzt die Immigration verschärfen will und weiß ich, was er noch alles gesagt hat. Und wir haben einen Herausforderer, der Wolf im Schafpelz ist, so einen lieben FPÖler, wie den Herrn Kunersek habe ich überhaupt noch nie erlebt. Der ist ja richtig zum Gern haben, unser Kuschelbär aus der Steiermark, unser Ex-Verteidigungsminister. Und der Anton Lang, also eine ganz besondere politische Blüte, auch der ist äußerst empfehlenswert für die Stimmabgabe, na sicherlich. Und dann hat es noch gegeben, was ich, jede Menge kleinere Kandidaten, die extrem sympathische Vertreterin der KPÖ, die mindestens genauso sympathische Vertreterin der Grünen und wirklich sympathisch, muss man sagen, der junge Mann von den Neos, der da irgendwie darauf gedrungen hat, dass jetzt alles ganz neu wird in der Ampelkoalition im Bund. Wir gehen rosigen Zeiten entgegen, dank der Neos. Also es war eine sehr aufschlussreiche Diskussion, die wir gerade erlebt haben. Wie hast du das denn du erlebt? Ja? Ich nehme an, du sagst, Drexler war mit Abstand der Beste, Kunersek hat dich enttäuscht.
Ich würde sagen, Drexler blub blub über die Murinsel, der Rest relativ passabel. Warum Drexler blub blub? Weil Christopher Drexler heute etwas gemacht hat, was offenbar ÖVP-Funktionäre seit Jahren immer wieder machen, vor der Wahl rechts blinken und nach der Wahl links abbiegen. Und nur weil ihm die Wähler einen Schaden davonlaufen zwischen 10% und 14%, fängt er jetzt 10 Tage vor der Wahl plötzlich Dinge zu fordern an, die er als Landeshauptmann die letzten 3-4 Jahre selbst umsetzen hätte können.
Ja, interessant.
Und das ist in Wahrheit die verlogene Geschichte. Und das tut in Wahrheit so weh, weil ausgerechnet ein durchschnittsintelligenter Mensch wie der Herr Drexler die steirische Bevölkerung wirklich für dumm verkaufen will. Es war der Herr Drexler als Gesundheitsreferent, als Gesundheitslandesrat, der seit 20 Jahren in der steirischen Landesregierung herumkugelt, der die Spitäler geschlossen hat. Es war der Herr Drexler, der 2015 treu an der Seite des Herrn Faymann und des Herrn Kurz und des Herrn Mitterlehner gestanden ist und gesagt hat, wir machen die Asylheime in der Steiermark auf, wir mieten alles an, was nicht nied- und nagelfest ist, der Spielfeld mit dem Gewürzstreusel dort gestanden ist und die neuen Facharbeiter begrüßt hat. Ja, doch, es ist dieser Christopher Drexler, der als Landeshauptmann dafür Sorge trägt, dass in der Steiermark eine Asylwerberfamilie 5.700 Euro netto 12-mal im Jahr aus einer parlamentarischen Anfrage des Steirischen Landtages, du hast das vor einer Woche berichtet auf OE24, 5.700 Euro, also um 1.000 Euro mehr als in Wien bekommt. Und jetzt geht ihm der sogenannte Hintern auf Grundeis und zwar mitten auf der Murinsel, blub, 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 und jetzt sagt er plötzlich, ich bin der rechte konservative Herausforderer gegen sich
die
selbst.
Rechte Hand der Kunde.
Gegen sich oder die Linke oder beide. Wir wollen ja nicht politisch ungerecht werden.
So,
und dann kommt er mit dieser Geschichte daher. Und das ist die ewig gleiche Leier. Er ist auch jener, der den Bundespräsidenten kritisiert, dass er einen Regierungsbildungsauftrag nicht erteilt hat. Und es war Christopher Drexler, der am Wahlamt am 29. September im Interview mit Steiermark heute gesagt hat, er erwartet sich jetzt, dass Karl Nehammer ausschließlich mit der SPÖ eine Koalition macht. Dann kommt er, ja genau so ist das wortwörtlich, dann kommt er drauf, 2 Wochen später, das kommt bei seiner ganzen Kamarilla von Ortsfunktionären und Bürgermeistern nicht gut an, die reißen ihm den Hintern auf und jetzt sagt er, der Bundespräsident ist schuld. Weißt du, was das Problem ist? Ich habe ja kein Problem, Wolfgang, ich habe kein Problem. Ja, ich habe, lieber Wolfgang, ich habe kein Problem, wenn ein Mensch eine klare politische Botschaft vertritt und diese auch durchzieht. Ich habe ein Problem, wenn einer zu feig ist. Wenn einer in Wahrheit zu feig ist, zu dem Wort zu stehen, dass was er 2 Wochen selbst formuliert hat. Und daher sage ich dir eines und ich prophezeie heute und ich wünsche es mir aus tiefstem Herzen, dass diese Form und Art und Weise der christlich-sozialen Heuchelei des Herz-Jesu-Kommunismus in der Steiermark abgewählt wird und einen empfindlichen Denkzettel bekommt. Okay.
Dass du kein Freund des Drechsler bist, das wissen wir.
Das stimmt nicht. Ich bin mit dem Drechsler als 15. Ich bin mit dem Christopher Drechsler als 15-Jähriger im Steirischen Jugendlandtag im Jahr 1991 zusammengesessen. So lange kenne ich den. Dann sagt mir jeder die letzten 30 Jahre, der Christopher Drechsler ist ein intelligenter Mensch. Ist ein wahrer Stratege, ein Machiavellist. Nein, er ist belesen, aber nicht intelligent. Weil wenn er intelligent wäre, dann würden ihm solche schweren handwerklichen Fehler nicht passieren. Stell dir vor, 1 Woche vor der Wahl, 10 Tage vor der Wahl, sprengt der Grazer ÖVP die Krankenfürsorgeanstalt, die Krankenkasse für 10.000 Versicherte die in die Luft von einem ÖVP-Gemeinderat am Battleground Graz. Das musst du mal zusammenbringen.
Intimfreund des Mario Kunasek, wie hast du den heute als Intimfreund empfunden?
Also ich muss da sagen, das, was Mario Kunasek heute abgeliefert hat, das wünsche ich mir von einem Landeshauptmann. Ruhig, klassisch, seine Forderungen auf den Punkt gebracht, erklärt, die Heuchelei der anderen aufgedeckt, beispielsweise die eine Sequenz mit der Frau Krautwaschl, die dann jetzt alle sagen, sie müssen den steirischen Automobilstandort sichern und dann kommt es drauf, die ÖVP, die SP und die Grünen haben den Green Deal, Deal zugestimmt und dann war es ihnen plötzlich peinlich, wie Mario Kunasek gesagt, Freunde, ihr habt selbst die Zulieferbetriebe in der Steiermark kaputt gemacht mit eurem Beschluss des Green Deals, des Verbrenner auf europäischer Ebene. Dann wollten sie alle nichts davon wissen und hat die Krautwaschl sofort gesagt, nein, wir reden nicht über Brüssel, wir reden nur über Graz. Sind sie alle nervös geworden und er hat das cool ein Tor nach dem anderen geschossen. Ich muss da sagen, so etwas wünsche ich mir als Landeshauptmann.
Gut, nach dem Sieger der Elefantenrunde brauche ich dich nicht zu fragen. Wie siehst du das?
Kannst mich gern fragen, ich wiederhole es
nochmal. Nein, das frage ich.
Naja,
warum? Lieber Sebastian, wie siehst du das?
Naja, ich glaube, bei der FPÖ stellt sich immer die Frage, was wählt man und was bekommt man? So,
Bei der FPÖ.
Ja? Ich kann die Kritik von Gerald Gross in Bezug auf die ÖVP total nachvollziehen, aber ich frage halt auch, was bekommt man bei der FPÖ, weil die manchmal wie ein Hütchenspiel ist. Man muss immer drauf achten, ist da irgendein Putin-Verbindungsmann, ist da irgendein schlagender Burschenschafter, ist da irgendeine dubiose Persönlichkeit, die vielleicht Crystal Meth irgendwo kocht, drunter. Das ist das, was man nicht weiß, was man da bekommt. Mario Kunasek, ich habe mir das angeschaut die letzten Wochen, was der gemacht hat. Auch seine Aussagen gerade zum Beispiel zu Automobil, da spricht er mir aus dem Herzen. Also als jemand, der wirklich ein leidenschaftlicher Autofahrer ist.
Da hat ja der Drechsler durchaus recht mit Wolf im Schafspelz. Das ist ja der sympathischeste FPÖ-Kandidat und auch der kompetenteste, den es in den letzten Jahren gegeben hat. Das muss man fairerweise sagen.
Das ist genau der Punkt.
Der Typ ist ja wirklich extrem kompetent, extrem sympathisch. Aber er ist, zumindest nach Meinung des Herrn Drechsler, Wolf im Schafspelz. Kein schlechter Vergleich.
Das ist genau die Problematik, die wir sehr oft bei der FPÖ haben. Du hast ja nicht nur Wahnsinnige oder Rechtsextreme oder Verschwörungstheoretiker in der FPÖ, aber du hast leider mehrheitlich Leute, von denen du nicht weißt, in was sie verstrickt sind. Unsere Erfahrung nach der Liste der 1000 Einzelfälle. Aber der Punkt ist, Mario Kunasek, wenn er tatsächlich den Prognosen entsprechend realisieren wird, und die sehen ihn
über 30%. Über den Prognosen mittlerweile, der auf heute war wieder sensationell, das muss man
aber schon das ist, sagen. Aber das ist genau der entscheidende Punkt. Wir haben immer das Thema der FPÖ. Sie ist deswegen so stark, weil die Konkurrenz so schwach ist und weil sie gewisse Themen in einer Klarheit anspricht, wo sich die anderen nicht trauen. Autofahren ist ein Symptom, aber es ist ein ganz wichtiges Symptom, weil es nicht nur für die wirtschaftliche Entwicklung, sondern weil es auch für die Selbstbestimmtheit der Menschen steht.
Also,
und als jemand, der selber in einer ländlichen Region gibt, von denen es in der Steiermark ganz viele gibt, die sogenannten strukturschwachen Gegenden mit Landflucht und so weiter, wo inzwischen alle einzelnen Versorgungsposten geschlossen sind, da kannst du ohne Auto brausen gehen. Und da ist es dann nicht wurscht.
Genau, wenn jemand, der so Werbespots, wo er sich für Autofahrer, die zu Fuß gehen muss, einsetzt.
Ja, aber verständlicherweise, und ganz ehrlich, das spricht er mir auch aus dem Herzen. Aber das, was man sich jetzt bei der FPÖ fragen muss, ist erstens, werden sie es schaffen, eine Regierung zu bilden? Und zweitens, was ist die Alternative?
Aber,
und als jemand, gleich.
Ja, aber die Frage beantworte ich.
Gleich.
Ja.
Aber als jemand, der eigentlich sich der Linken zugehörig fühlt und dort 3 Angebote hat, weil Sandra Krautwaschl jetzt im bundesweiten Spektrum doch eher eine linke Grüne ist, also im Vergleich zu anderen Bundesländern. Du hast die KPÖ dort und du hast eine SPÖ unter Toni Lang. Ich persönlich halt vom Anton Lang überhaupt gar nichts.
War halt nicht so schön.
Ja, er ist ein Dino. Ja. Ja. Aber es gibt doch andere Leute in der. Ein Dinosaurier. Aber es gibt doch andere Leute.
Dinosaurier gewesen. Wirkt, sondern Ich habe den heute
frisch und agil.
Ja. Aber natürlich.
Nein, du musst immer im Vergleich zu.
Ja.
Nein, im Vergleich zu.
Zu Christopher Trenk.
Nein, im Vergleich zu ihm selber. Ja, er geht immer von sich selber aus, natürlich. Ja.
Im Vergleich zum Tor.
Gegen ihn ist.
Im Vergleich zu Alois Stöger. Also tun wir weiter. Ja. Ja,
aber deswegen, ja? Ich finde, es gibt in der Steiermark meiner Meinung nach momentan leider kein gutes linkes Angebot an der Spitze. Es gibt in der SPÖ in vielen Ortsgruppen und vor allem auch bei den Bürgermeistern, wir dürfen nicht vergessen, es wird nicht nur der Landtag gewählt, es werden ja auch bald die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewählt. Da gibt es einige, zum Beispiel in Bruck an der Mur, zum Beispiel in Leoben. Das sind starke Bürgermeister, sozialdemokratische, und ich würde mir halt wünschen, dass die mehr auf solche Leute setzen und weniger auf solche Fossile.
Erster Punkt.
Fossile.
Einmal zum sogenannten Wolf im Schafspelz. Herr Dr. Bornmähner, mir ist ein Wolf im Schafspelz lieber als ein Schaf im Wolfspelz. Okay? So, also, wenn ich mir den Herrn Drexler anschaue, dann wirkt der Herr Drexler wirkungsmächtig in ganz Österreich als durchschnittsintelligente Person mit einem höheren IQ und zeigt das auch in seiner Überheblichkeit gegenüber dem einfachen Volk. Wenn du an der Fassade dieses Herrn Drexler ein bisschen kratzt, kommst du drauf, dass er halt neben dem Schatz im Silbersee vom Erwin Bröll und den Weinbaueinleitungen vom Hermann Schützenhöfer, steirischer Wein und die Weinkönigin, heute vielleicht noch Machiavelli gelesen hat. Er kann dir aus dem Machiavelli auch zitieren, der Christopher Drexler, er versteht ihn nur nicht. Und du siehst anhand dieser schweren strategischen Fehler der Steirischen Volkspartei der letzten Wochen, Monate und Jahre, dass sie es nicht verstehen. Selbst mit 15 Lebensjahren lernst du das Handwerk in der jungen Volkspartei besser, als es Christopher Drexler auf den Bund bringt. Da ist am 29. September eine Nationalratswahl. Statt dass der Herr Drexler sich zurückzieht auf seine Position als Landeshauptmann und sagt, mir ist das wurscht, was die Wiener machen, aber ich will, dass das Wahlergebnis umgesetzt wird und ich fordere den Bundespräsidenten auf, die demokratische Essence einzuhalten, erblödet er sich nicht wenige Stunden nach der Wahlergebnis zu sagen, ich will wieder weiterhin rot-schwarz. Dann kriegt er rot-schwarz, dann ist es ihm auch nicht recht, weil er ja als Demokratiebrecher adapt ist. Das passiert nicht einmal einem 15-jährigen ÖVJVPler bei der Gelegenheit. Dann geht er jetzt durch das Land und sagt, ich sorge für die Gesundheitsversorgung. Und jeder Steirer weiß, er hat, so wie er Blumenschmuck-Wettbewerbe ausgeschrieben hat und Kreisverkehr eröffnet hat, so hat er Krankenhäuser geschlossen und in Wahrheit die Gesundheitsversorgung der Steirerinnen und Steirer geopfert. Die Leute sind ja nicht dumm. Na, okay, der Drexler hält die Leute für besonders blöd, aber er soll nicht von sich auf andere schließen. Das sage ich auch bei der Gelegenheit.
Bitte so. Jetzt einmal kurz
nein, und dann schauen wir an, die Wirtschaftssituation in der Steiermark, die Automobilindustrie, Magna, Joschi Kreiner Junior, Waltraud Klasnik, Herbert Beierl, Gerhard Hirschmann, die haben in der Steiermark den Automobilcluster einmal begründet. Das war das Aushängeschild. Was ist von dem über, wenn die gleiche ÖVP mit der EVP, mit der SPÖ, mit der Sozialistischen Internationale und mit den Grünen durch den Green Deal die Verbrenner kaputt macht und wir in der Steiermark 10.000 Arbeitslose produzieren? Das passiert einem intelligenten Menschen nicht, das ist Christopher Drexler passiert. Die steirischen ÖVP-Abgeordneten von ihm mitmacht. Dann gehen Sie einmal mit mir durch Graz spazieren an der Hand, dann zeige ich Ihnen die Klein- und Mittelbetriebsstruktur in der zweitgrößten Stadt in Österreich und wissen Sie, wer zuständig ist für die Wirtschaft in Graz? Ein ÖVP-Stadtrat. So, und dann fliegt Ihnen noch die Krankenkasse in die Luft. Das gewinnen die nicht mehr hoch, mit Verlaub gesagt.
Und genau das ist die Frage. Weil das, was unsere Zuschauer jetzt mit Verlaub interessiert, bei aller Wertschätzung des Automobilstandorts Steiermark, ist, wie wird diese Wahl am übernächsten Sonntag, am 24. ausgehen? Und was wird das dann für Auswirkungen auf Österreich generell haben, auf die Koalitionsverhandlungen haben? Und wird es dann überhaupt noch möglich sein, für Nehammer so weiterzumachen wie jetzt, nämlich so im Schlafwagentempo, sich halt irgendwann einmal einer Ampelkoalition in asymptotischen Kreisen irgendwie anzunehmen?
Na, eher idiotischen Kreisen, nicht?
Wie immer.
Asymptomatisch, ja. Idiotisch. Schau, ich habe jetzt da besser als alle Umfrageinstitute den Kaffeesud meines heutigen Espressos befragt. Der sagt mir, für die Freiheitlichen wird sehr gut ausgehen, für die ÖVP sehe ich äußerst schwarz.
Sehr gut heißt deutlich
es muss deutlich über 30% sein, dass der Abstand so groß ist, dass in der Steiermark nicht auch eine Ampelregierung droht mit den Grünen, mit den Neos als Steigbügel heute oder mit den Kommunisten. Der Herr Drexler macht es mit allen. Nur der, der macht es mit allen.
Mit wem macht es denn der Kunasek? Droht ja das Schicksal des
Kindes. Der Mario Kunasek, nein, wenn in der steirischen Landesverfassung drinnen steht, dass der den Regierungsbildungsauftrag schon erhält,
aber
der den ersten macht. Der Mario Kunasek wird vollkommen wertfrei zum zweiten hingehen, wer das auch immer sein wird. Da bin ich mir heute nämlich nicht sicher. sage ich auch bei der Gelegenheit. Und wenn das mit dem zweiten nicht funktioniert, wird er den dritten probieren.
Herr Drexler sein und die ÖVP.
Also ich glaube, Christopher Drexler hat vor der Wahl gesagt, wenn er Zweiter wird, dann ist er nicht mehr in der Politik. Dann geht er Läuse melken irgendwo in der Oststeiermark. Wünsche ich ihm viel Spaß dabei. Oder zirkt nach Wien oder weiß ich nicht, was er macht. Oder
aber er kann immer er kann als Zweiter auch Landeshauptmann.
Er kann aber auch Seniorenbundpräsident werden. Er ist ja mittlerweile schon in einer physischen Konstitution, wo er Seniorenbund...
Er hat oft betont, wie gut er mit dem Anton Lang zusammenarbeitet. Also natürlich ist es möglich, dass die zwei...
Gut,
dann
sehr guter Hinweis. Deswegen muss das Wahlergebnis für die Freiheitliche Partei so stark werden, dass an ihr kein Weg vorbeiführt. Also dann müssen wir aus dem Fehler des 29. September lernen. Dann muss das klar über 30 sein. Erstens, um nach Wien zu signalisieren, Herr Nehammer, so nicht mit uns wählen. Und zweitens auch in der Steiermark, so etwas wie die Wiener Hundstruppe machen wir in der Steiermark
du
nicht.
Du hältst ja sogar 35% für möglich, wenn ich in deine Seele hineinschauen darf.
Ich würde herzhaft gratulieren.
Aber hältst du es für möglich?
Ich halte es für möglich.
Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass es dort einen Erdrutsch gibt, deinen Glauben.
Wenn alle tatsächlich zur Wahl schreiten und das zum Ausdruck bringen, was ich seit Wochen nun höre in der Steiermark, dann ist ein blauer Erdrutsch möglich.
Sebastian, wie siehst du das? Bekommen wir den ersten blauen Landeshauptmann, nämlich den eigentlich sympathischen ehemaligen Verteidigungsminister Kunasek, den ja deutlich mehr Leute in Österreich kennen als den Christopher Drexler, bei allem Respekt vor mir an Landeshauptmann. Also kriegt man den ersten FPÖ-Landeshauptmann. Wäre das eine Katastrophe oder ist der Kunasek eh okay?
Mario Kunasek hat einst meine Verhaftung gefordert.
Echt?
Also, ja, ich habe
wegen
das,
was?
Ich habe in dieser Sendung das Bundesheer kritisiert auf eine sehr saloppe Art und Weise.
Wie?
Und daraufhin hat er als amtierender Verteidigungsminister eine Aussendung gemacht. Er fordert die volle Härte des Gesetzes gegen Bornmähner.
Aber nicht die Verhaftung.
Aber warten Sie mal. Nein, nicht die Verhaftung. Aber trotz
volle Härte des
Gesetzes. Die volle Härte des Gesetzes. Aber der Punkt ist der. Meine Meinung ist die. Sobald über 30% sind, also 30,1% für die FPÖ, hat sie meiner Meinung nach das Primat, diese Regierung zu bilden und sollte...
Wenn sie einen Partner findet.
Und ich finde, die SPÖ sollte in eine Regierung mit der FPÖ gehen.
Echt?
Ja. Und ich sage auch, warum.
Das ist aber cool.
Nein, ich sage auch, warum. Ich glaube, das, was wir jetzt in den nächsten 2-3 Jahren erleben werden, in Deutschland, aber auch in Österreich und vor allem in Industriehochburgen wie in der Steiermark, ist unfassbar schwere Zeiten. Und ich glaube, dass die SPÖ und die ÖVP uns gezeigt haben, dass sie in stabilen Zeiten, also 80er, 90er Jahre, gut waren, aber dass sie in Krisenzeiten versagen. Wie gesagt, ich mache mir Sorgen, dass hinter Kunasek ein paar Kokoschkas rumhupfen. Um die muss man sich halt kümmern. Aber ansonsten ist mir lieber, wir haben eine FPÖ-SPÖ-Regierung in der Steiermark, die sich wirklich um soziale Probleme kümmert, wo es wirklich einmal darum geht, eine ordentliche Umverteilungspolitik zu machen, als eine FPÖ-ÖVP-Regierung, wo dann wieder nur die Großgrundbesitzer was zu sagen haben.
Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit der ÖVP-SPÖ-Regierung,
ja, ich weiß,
mit einem zum Beispiel mit den Grünen dabei.
Ich weiß, das wäre eine Möglichkeit, aber ich halte sie für ein Desaster, weil wir nur einen Blick auf die Wiener Situation blicken müssen, wo wir sehen, dass die Kleinen, also die Neos, zum Beispiel jetzt schon Posten fordern und dass innerhalb der Parteien, und ich höre Schreckliches aus den Koalitionsgesprächen, die ja keine Verhandlungen sind, sondern Sondierungen, da sagen mir beide Seiten, nämlich sowohl von der ÖVP als auch in der SPÖ, sagen mir Leute, das wird sich nicht ausgehen, wir werden Neuwahlen bekommen. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir auf Bundesebene Neuwahlen bekommen. Und deswegen ist mir lieber, ich weiß schon, dass sich in der Steiermark ÖVP und SPÖ sehr gut verstehen. Und ich kenne sowohl auf ÖVP als auch auf SPÖ-Seite in der Landesregierung sehr, sehr fähige Menschen. Zum Beispiel Simone Schmidbauer, finde ich wirklich großartig. Aber Christopher Drexler und auch diese Art der Zusammenarbeit in der Steiermark hat vielleicht in den letzten Jahren funktioniert. Da hat sich der Woves und der Schützenhöfer so die Posten hin und her geschmissen und so weiter. Aber in der jetzigen Zeit, glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Probleme mit neuen Allianzen probieren. Und wenn Mario Kunasek seine radikalen Kräfte unter Kontrolle hat, und das scheint er zu haben, dann bin ich dafür, dass die FPÖ es mit der SPÖ probiert.
Das ist ganz, ganz spannend. Es gibt dieser heutigen Sendung gleich mal einen ordentlichen Drive. Sebastian Bornmähner spricht sich für eine FPÖ-SPÖ-Koalition in der Steiermark aus. Da ist
jetzt, wenn die FPÖ über 30
ist. Ja, da ist jetzt einigen betagteren Zuschauern vermutlich die falschen Zähne ausgefallen, weil vor lauter Schock, dass du solche Ansagen machst. Aber wir lassen uns überraschen.
Aber,
freue mich schon auf den Wahlabend.
Schon dazu sagen.
Nächsten Sonntag komplettes Feature auf Ö24 TV natürlich wieder mit den beiden hier. Und ganz kurz darfst du noch was sagen.
Aber ich halte es, was Born Männer sagt, ja nicht für unklug.
Ja.
Man muss nach 37 Jahren erkennen, dass die Sozialdemokratie auf allen Ebenen, Land wie Bund, mit ihrer starren Haltung gegenüber der Freiheitlichen Partei am Ende ja nur die ÖVP pragmatisiert hat. Und wenn die Sozialdemokratie sich in dieser Frage öffnet, über alle ideologischen Unterschiede hinweg, dann haben wir eine echte Chance, wieder in ein Zeitalter der lebendigen Demokratie einzutauchen. Ich halte es für nicht blöd, was der Born Männer
also gesagt hat. Also Sie sehen, bitte, was, entschuldigen,
ja,
der sagt, er halte das für nicht blöd.
So das ist Demokratie.
So hat ein Duell Groß gegen Born Männer überhaupt noch nie.
Ja, ich habe heute Zahnweh, deswegen bin ich ein bisschen
müde. Man muss auch dazu sagen, auch diese Elefantenrunde war ja überraschend. Es gibt dort keine Skandale, es gibt keine Aufregung. Es sind alle ganz lieb zueinander. Mhm. Ich frage mich, wo ist der Unterhaltungseffekt dieser Steiermark-Wahl? Wo sind die Skandale? Und die liefern wir jetzt gleich. Wenn die Steiermark uns keine Skandale liefert, dann müssen wir halt nach Tirol schauen oder nach Oberösterreich, wo die Warndinos tätig sind. Ja? Oder wir schauen überhaupt in die SPÖ und diskutieren einmal über den Intimfreund von Gerald Gross, über Rudi Fussi. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Na servus, das hat halt mit einem Paukenschlag begonnen. Born Männer für eine FPÖ-SPÖ-Koalition. Es gibt Überraschungen bei Groß gegen Born Männer am Dienstagabend. Deshalb ja auch so viele Zuschauer, die dann oft auch wirklich begeistert oder manchmal auch empört sind. So, und jetzt habe ich schon gesagt, es war so ein liebes Spitzenduell heute auf der Murinsel. Man musste eigentlich alle gern haben, so wie es war, Punkt 1. Punkt 2, es gibt keine Skandale in der Steiermark, was ist los? Ja? Und drittens, es gibt auch keinen Unterhaltungseffekt, auch wenn ich mich schon sehr auf den 24. November und eurer beider Analyse des Wahlergebnisses freue. Aber Gott sei Dank gibt es ja andere Bundesländer und Gott sei Dank gibt es die SPÖ, die uns da ein bisschen hilft. So, Oberösterreich wollen wir eigentlich abhaken, da ist es so, dass der SPÖ Landesparteichef sagt, ich mag nicht mehr. Ja. Meine Kinder sind mir wichtiger als die
Politik. Das ist ein schönes Zeichen.
Frag mich, warum er erst jetzt drauf kommt. Das hätte ich vor 2 Jahren einfallen können.
Er hat ein gutes Buch gelesen.
Er hat sich das halt kurz angeschaut, die Politik. Dann hat er festgestellt, dass in Oberösterreich Politik zu machen ist, nicht wirklich witzig. Und so kommt unser aller gut bekannter Alois Stöger wieder. Gar nicht gewusst, dass der noch lebt.
Ja.
Aber es gibt ihn, und zwar in voller Frische. Und er wird uns jetzt zuerst die oberösterreichische SPÖ und dann möglicherweise überhaupt gleich die gesamte SPÖ übernehmen. Weil in dem Zustand, in dem sich die Partei derzeit findet, wird vielleicht noch Alois Stöger zur Pflicht gerufen. So, nachdem aber Alois Stöger auch jetzt nicht wirklich das Unterhaltungsprogramm schlechthin ist, wie wir wissen, weil den haben wir ja zeitlang als Minister erlebt und das war jetzt nicht wirklich reif, bitte?
Das war nicht prickelnd.
Es war fad, schlicht.
Naja, bei den Listerien hat er schon einiges angestellt. Der hat die Österreicher spät gewarnt, hat es ein paar Tote gegeben.
Ja, na gut.
Naja, möchte ich nur sagen. Also, ich kann mich erinnern an den Listerien-Skandal.
Listerien.
Hartberger Bauernquage.
Listerien-Listerien-Skandal.
Ja, so,
so. Lange Rede, kurzer Sinn. Deshalb greifen wir nach Tirol und widmen uns dort unserem Schorschi Dornar. Also Gott sei Dank ist er noch nicht zurückgetreten bis jetzt, weil ich wüsste nicht, mit wem ich in Zukunft witzige Interviews führen sollte, wenn mir der Schorschi Dornar fehlt. Dir würde er auch fehlen, wenn er weg ist? Oder bist du der Meinung, der soll sich endlich schleichen, nach dem, was er jetzt getan hat?
Schau, ich finde den Typen unendlich sympathisch, sage ich dir ehrlich.
Echt?
Ja, ja. Also ja. Ich bin
wegen einem Schießgewehr oder wegen einem Porsche? Oder weil er so liebe Auftritte auf Ö24?
Oder wegen der Alessia Ambrosi, oder was?
Nein, schau, ich finde, weißt du, ich mag echte Menschen.
Sympathisch.
Nein, ich mag, weißt du, diese allglatten Politiker vom Typus Sebastian Kurz, wo vorne und hinten nichts mehr echt ist, die taugen mir überhaupt nicht. Ich mag jemanden mit Ecken und Kanten und ich mag den Georg Dornauer deswegen, weil er echt ist. Aber ich kenne die SPÖ Tirol.
So echt, wie es tut,
ich kenne die SPÖ Tirol ein bisschen und ich kenne auch vor allem die Frauen in der SPÖ Tirol, die wirklich gut und wirklich stark
Frau
sind.
Frau Mayer.
Zum Beispiel die Elli Mayer in Innsbruck, aber es gibt auch die Selma Yildirim, die Justizsprecherin der SPÖ, die wirklich gut ist. Also es gibt da gute Leute in der SPÖ und ich glaube, was mir so die Stimmen aus der SPÖ Tirol sagen, die Zeit des Georg Dornauer ist vorbei. Es ist jetzt vorbei. Also es gab eine Zeit, da konnte er sich so durchlavieren und man fand das irgendwie halb lustig, aber jetzt ist es nicht mehr lustig. Und wie gesagt,
es ist vorbei, Schorsch.
Es ist vorbei, ja. Und
warum
zwar deswegen,
ist es vorbei?
Nein, es ist deswegen vorbei, weil dieser Skandal, der in seiner grundsätzlichen Tragweite kein großer Skandal ist. Er hat ja nichts Schlimmes gemacht in Wirklichkeit.
Ja, immerhin grinst er mit dem Bänkel.
Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende, ja, aber wir wissen doch immer nicht, ob er oder sein Hund geschossen hat.
Immerhin hat er einen Jagdhund auf, der darauf schließen lässt, dass er geschossen hat.
Nein, es geht darum, der Georg Dornauer ist einfach sehr eitel. Und ein Mensch, der posiert mit dem ausgerechneten René Benko bei einem Jagdurlaub, der offensichtlich einen Tag vor der Nationalratswahl gewesen ist und auch noch den Hut aufsetzt, wo er ganz genau wissen muss, was
die
das bedeutet.
Hand am Geweih hält.
Und sich dann auch noch fotografieren lässt. Also das ist einfach nur eine Provokation. Ob er das bewusst oder unbewusst gemacht hat. Also
unbewusst hat der Lieder, glaube ich.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Und das wiederum zeigt, dass er einfach für die Politik nicht gemacht ist. Und ich glaube, wir leben in Zeiten, wie gesagt, vor 20 Jahren wäre jemand wie der George Dornauer nicht weiter aufgefallen. Aber im Jahr 2024, 2025, und ich kann nur wirklich davor warnen, ich glaube, jetzt kommen wirklich schwere Zeiten auf uns zu, 25, vor allem mit einer Trump-Regierung, brauchen wir ernsthafte Politiker, die sich auch dessen bewusst sind, was ihre Symbole nach außen bedeuten. Und das ist er ganz offensichtlich nicht. Also so sympathisch ich ihn als Mensch finden kann, so sehr lehne ich ihn als Politiker ab. Und ich hoffe, dass eine der starken, vielen guten sozialdemokratischen Frauen, die es in Tirol übrigens genauso in der Steiermark gibt, übernimmt jetzt nach ihm das Ruder und macht in der
die ganz
SPÖ
junge Club-Obfrau könnte das zum Beispiel sein.
Da gibt es einige, wie gesagt.
Die schauen aus, als kämen sie direkt von der Uni.
Ja, ist auch nichts Falsches. Aber es gibt einige gute Leute in der SPÖ in Tirol und ich hoffe, dass einer von denen sich jetzt durchsetzen wird. Aber die Zeit des Georg Dornauer ist meiner Meinung nach vorbei.
Also, lieber Gerald, liebst du den Dornauer auch so? Findest du den auch so unendlich sympathisch?
Na, ich weiß nicht, was ich beim Leben soll. Die Schrottflinten, den Hut, der ihm nicht gehört.
Porsche.
Die Frau Ambrosi. Also, noch einmal, ich möchte rekapitulieren. George Dornauer, bisher bekannt als Flinten-George, ab heute Jet-Set-George, wie wir wissen, mit seinen Flügen über den Gardasee, wo er eingeladen wird, erklärt gegenüber einer Zeitung, er war nie auf einer Jagd. Und dann legen die ihm ein Foto vor, dann sagt er, er war sehr wohl auf der Jagd. Dann erklärt er, er war nicht mit der Jagd auf dem, mit dem Herrn Benko. Er weiß gar nicht, wem das Jagdgut am Gaberl gehört hat. Wissen nur alle Österreicher seit ca. 5-6 Jahren, seitdem es der Herr Benko um 30 Millionen über einen ungerechtfertigt gegebenen Bankkredit gekauft hat und der Mutterstiftung einverleibt hat, wo er als Plädier nun im Mamas Schoß am Gaberl jagen geht und der Herr Dornauer erklärt, er kennt den Herrn Benko gar nicht. Der war gar nicht dabei. Dann sagt man aber, der Herr Benko ist auch auf dem Foto. Dann sagt er, ah ja, aber geschossen hat er nicht. Ja, so. Dann kommt man drauf, er hat aber den Beutebruch drauf, den Hut drauf, dann sagt er, der Hut gehört ihm nicht. Und am Ende sagt er, das ist gar kein Hirsch, sondern das ist ein Eichkatzel gewesen oder ein Goldhamster, den er erlegt hat. Weil besonders Kapital war der Hirsch auch nicht. Also, nein, ist er nicht. Sagt mir jeder Jäger, das ist kein kapitaler Hirsch, das war halt eine Jungfernschändung, die der Herr Dornauer da durchgeführt hat mit seiner Schrottflinte. Was mich ja wundert beim George Dornauer ist, der hat so eine Granaten da aus Italien bei sich im Bett und dann geht er die Schrottflinten vom Benko polieren. Also irgendwie passt das ja alles nicht ganz zusammen. Spaß beiseite. Es ist doch schon eigenartig, das möchte ich bei der Gelegenheit sagen, dass du es mit bei Georg Dornauer, George Dornauer, um einen Vertreter der Sozialdemokratie handelst, einen Vertreter der von Bornmähner so geliebten internationalen Solidarität des Proletariats. Ja? Und dann kommt man drauf, dass er mit einem Milliarden-Großwildjäger Benko auf Milliarden-Großwildjagd mit der hübschen, schönen Alessia Ambrosi geht und hin und wieder dann einmal Jetset fliegt, wer auch immer, und dann Jetset fliegt irgendwo über den Gardasee. Ich weiß nicht, ob das alles für einen Sozialdemokraten
also,
so gescheit
ja
ist.
Oder nein?
Nein, ich glaube, er sollte bleiben, weil er macht mir sehr viel Freude, sehr viel Spaß. Dann kommst du nämlich plötzlich aufgrund dieser ganzen Dornauer-Geschichte drauf, der Herr Babler, der immer erklärt hat, er hat auch noch Goldhamster geschossen, der kriegt vom Wasserverband Riestingtal auch ein Hirschen zum Abschuss geschenkt. Kalt, hat sich eine Trophäe, verschenktes Fleisch, aber sagt bei Frühstück bei mir im Sommer bei der Nationalratswahl, er hat ja gar nicht gejagt, auf Katzen oder Hund vielleicht, aber doch niemals ein Großwild hat er erlegt oder Rotwild oder
wenn
was auch immer.
Wissen wir dank Rudi Fussi, was er erlegt hat?
Ja,
du hast das
subsumiert.
Du
die Sozial-
hast es ja immer
behauptet. Ich habe es ja immer behauptet, ein paar Männer hat immer gesagt, das ist alles eine Lüge. Jetzt kommen wir drauf, das ist die SPÖ ist eine Jagdgenossenschaft offenbar, die Jagdgesellschaft, die linke Jagdgesellschaft, das ist sie jetzt wirklich. Die Großwildjäger, die Milliardäre, die Millionäre. Jetzt frage ich Sie nur, Herr Dr. Bornmähner, Wenn der Andreas Babler die Millionärsteuer durchsetzt, kann er ausschließen, dass er nicht seine engsten und besten Freunde damit bestraft. Ja, jetzt gut, kommt man langsam jetzt drauf. Die wahre Prostituierte des Kapitals in Österreich ist die Sozialdemokratie. Okay. Ja, natürlich. Für den Herrn Benko sofort die Haxeln breit machen und ein bisschen jagern gehen und auf einen Hirschen, an Verreckten gehen.
Anständig.
Herrlich. Na, entschuldige. Das ist doch die gelebte sozialdemokratische Heuchelei. Aber spannend ist, ausgerechnet der Karl Nehammer will mit den Sozialdemokraten eine Koalition machen.
Interessant ist ja, dass es dem Herrn Babler die Rede verschlagen hat. Der hat sich ja im Gegensatz zum Herrn Luger und im Gegensatz zu allen anderen Skandalen, die es ja in Hülle und Fülle in den letzten
Jahren. Naja, weil er ja selbst Betroffener ist, er ist ja Amtsträger. Weil er als Bürgermeister und als Bundesrat Amtsträger ist, der Republik Österreich, ein Geschenkannahmeverbot über 100 Euro hat und offenbar von einem Abwasserverband oder von einem Wasserverband oder von was für einem Verband da immer in Niederösterreich den Abschuss eines Hirschen, der ca. 3.000 Euro oder zwei Hirschen, die jeweils 3.000 Euro ist, geschenkt bekommen hat. Aber die Trophäe, Google einmal Hirschtrophäe kaufen auf Willhaben. 700, 800 Euro, 1.000 Euro, 1.500, je nachdem, was das Geweih hergibt, wie kapital der Hirsch ist. Das heißt, unerlaubte Geschenkannahme. Der eine ist ein Wilderer in Tirol, der ohne Jagdkarten mit einem Waffenverbot ballert also, in der Gegend und man dumm ballert und der andere lässt sich beschenken und bestechen.
Glaubst du, dass sich der Dornauer-Skandal auch auf den Babler auswirken wird? Und steht dann am Schluss vielleicht sogar der Herr Babler vor dem Rücktritt, erlegt in diesem Fall vom Großwildjäger Fussi?
Ja, wäre ja schön.
Ja oder nein?
Nein, ich bin da wirklich...
Steht der Babler unter Verdacht, zurücktreten zu müssen?
Also ich glaube, wenn es nur irgend so ein Wort wie moralische Integrität in dem Land gibt, dann hätte er schon gestern zurücktreten müssen. Ich gehe aber davon aus, wegen das gibt es nicht mehr. Nein, wegen seiner Verlogenheit. Da geht es darum, dass ein Politiker wegen einem Hirsch anliegen. Wenn er uns wegen einem Hirschen anliegt, was liegt er uns mit seinem Budget an? Mit den Spitälern, mit den Polizisten? Wer im Kleinen lügt schon? Wer adapt wird mit einer kleinen, niederträchtigen Lüge? Was macht er im Landtag? Was macht er im Wahlkampf?
Okay.
Wer einmal lügt, dem glaubt Sebastian, man nicht. Und auch wenn er die Wahrheit spricht.
Du hast es ja nicht leicht, dass teilweise Sympathisanter SPÖ.
Ja, das ist wirklich nicht leicht.
Kurze Frage, sind Sie Mitglied der SPÖ Tirol?
Nein, nicht der SPÖ generell.
Sind Sie, ich habe gehört, Sie sollen beim Jagdverband, beim Herrn Babler auch, auf Sojaweckern sollen Sie geschossen haben.
Ich habe wieder versucht, den Babler zu verteidigen, aber nicht zum Jagen. Gegen den Herrn Groß, der
ja Schrotflinte?
Dieser Jagdgeschichte schon
ist aber gefährlich.
In dieser Sendung dahergekommen ist. Ja? Hast du versucht, den Babler zu verteidigen?
Es gibt ich
kann mich noch gut erinnern.
Definitiv, es gibt da zwei Ebenen. Zum Thema Rudi Fussi, das ja ein Phänomen für sich ist, möchte ich die Stimme des Volkes zitieren, weil mir würde sowas ja nicht über die Lippen kommen, schreibt eine zurecht, wäre besser, wenn du endlich mal die Pappen halten und die Finger stillhalten würdest.
Gut, das ist der Tenor des Shitstorms
Extrem entgegen. Ja, aber ich meine, das ist schon seit vielen Wochen.
Ja,
ist ein ganz armer Kerl. Ja. Wie gesagt, man kann vieles von dem, so wie ich es auch bei der FPÖ sehe, die richtigen Fragen stellen, die Antworten sind völlig daneben. Ich halte von dieser ganzen Rudi Fussi Shitshow ehrlich gesagt recht wenig.
Zu dem kommen wir gleich. Wir sind noch beim Babler.
Beim Andi Babler muss ich ehrlicherweise sagen, schau, ich glaube, die Zeit des Andi Babler ist vorbei.
Und
das bedauere ich.
Auch spannend.
Und ich bedauere das wirklich, ehrlich.
Also heute bist du in Hochform.
Schau, ich kann auch begründen, warum. Ich bin ein Linker, ich stehe dazu. Ich habe Andi Babler von der ersten Sekunde weg unterstützt, schon seit vielen Jahren, auch als er noch Bürgermeister war. Aber das, was in den letzten Wochen und Monaten, das höre ich aus vielen, vielen Ecken der Sozialdemokratie, von ganz wichtigen Leuten bis zu ganz unwichtigen Leuten in der Nomenklatur der Partei. Sie alle sagen, Andi Babler ist beratungsresistent. Sie alle sagen, Andi Babler hat sich in einer SJ-Bubble, die er irgendwie seit 20 Jahren kennt, verschanzt. Und Andi Babler zieht sein Programm durch, von dem keiner weiß, ob es am Schluss sozialdemokratisch oder einfach nur Machterhalt ist. Und meine Prognose ist, nachdem der Nehammer diese Koalitionsverhandlungen nicht zum Ende führen wird, weil wir es da mit wirklich machtgeilen Neos zu tun haben, die sich jetzt den Finanzminister zum Nagel reißen wollen, weil wir es mit einer SPÖ zu tun haben, die keine einheitliche Truppe ist, sondern zerstritten und gespalten bis zum geht nicht mehr ist, werden wir in Neuwahlen schlittern.
Zu dem kommen wir
mal.
Zuerst sind wir nur beim Babler.
Aber
du hast den bemerkenswerten Satz gesagt, die Zeit des Andi Babler ist vorbei.
Ja,
das definitiv. Ist jetzt ein drittes starkes Statement. Andi Babler noch nicht einmal 20 Minuten.
Wolfgang, Andi Babler war der Richtige, wenn es darum geht, die Partei zu reformieren und daran zu erinnern, welchen historischen Auftrag sie hat und warum es gerade im Jahr 2024 eine starke Sozialdemokratie brauchen würde. Aber er hat es in dem über einem Jahr, in dem er jetzt Parteivorsitzender ist, weil man kann ihn nicht dafür kritisieren, dass er in der Regierungsumsetzung war, er nicht drinnen. Aber was er in der Partei gemacht hat, ich musste leider sagen, die SPÖ, die Bundespartei, wo er die persönliche Verantwortung trägt, ist morsch wie eh und je. Es sitzen immer noch die gleichen Leute dort. Es ist die gleiche Abgehobenheit gegenüber den eigenen Mitgliedern und gegenüber Menschen, die sich der Sozialdemokratie nahe fühlen. Und deswegen hat er meiner Meinung nach versagt. Gut. Und jemand, der so in seiner eigenen Partei versagt, kann auch nicht den Anspruch stellen, eine Regierung auch nur mitzutragen. Deswegen glaube ich, dass die SPÖ in ihrer jetzigen Form regierungsunfähig ist, genauso wie übrigens die Bundes-FPÖ aufgrund von Herbert Kickl.
Ja.
Und deswegen ist meiner Meinung nach ein Wechsel an der Spitze der SPÖ, so weh es mir tut,
da hätten notwendig. Wir jetzt Rudi Fuss im Angebot, unseren Freund und Mitdiskutanten. Was hältst du denn vom Rudi Schmudi Schmudi Fussi?
Der Rudi ist ja ein Landsmann von mir, er lebt nur ein paar Kilometer von mir entfernt, ungefähr Seehöhe gleich im Waldviertel, im Nördlichen, deswegen gibt es eine gewisse Verbundenheit. Und ich finde es grundsätzlich ja nett, was er zivilgesellschaftlich macht, weil er hat Menschen geholfen. Ich glaube, wir teilen da viele Positionen. Er ist einer, dem die Leute nicht wurscht sind, das kann man anerkennen. Aber das, was er jetzt gerade macht, hat bei mir in der ersten Sekunde zwei Gedanken gehabt. Entweder dem hat er Sicherung rausgehört und er hat tatsächlich ein pathologisches Problem und braucht einfach mehr von dem, was er nicht bekommt.
Dem hat
oder,
seine Sicherung rausgehört.
Nein, entschuldige, schau dir an, was er da macht. Ja? Bitte, der ist ja Geisterfahrer. Oder er hat eine Hidden Agenda. Ob die jetzt aus der ÖVP kommt, ob die von den Neos kommt, mit denen er sehr stark fraternisiert.
Von der vom Toskanzil und
oder ganz genau, ja. Oder ob die von irgendwelchen SPÖlern kommen. Aber das, was er da macht, ist eine Beschädigung.
Ja, irgendwelchen SPÖler, wenn ich das einmal ganz naiv
frage. Naja, es gibt ja Champagner oder Sekt oder was auch immer, Gläserfotos von Rudi Fussi mit einigen SPÖ-Granden. Ich glaube, es war ja der Hans-Peter Toskanzil und sein Team, zu dem er sofort am Abend der Mitgliederbefragung
gefahren ist.
Hat er ja beraten.
Naja, auch gegen Honorar.
Wobei man muss aufpassen, der Rudi Fussi sagt über jeden, dass er sein Freund ist. Ja, also sagt mein Freund Christian Kern, mein Freund Michael Lindner, mein Freund Andi Babler und die
mein
meisten
Freund
sagen...
Sebastian Brandt.
Genau, ja, und hoffentlich nicht. Und die meisten sagen dann, bitte, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber der Punkt ist, das, was er da gerade macht, schadet vor allem der SPÖ. Es schadet vor allem Andi Babler. Und deswegen ist das, was er vorgibt, nämlich seinem Freund Andi Babler helfen zu wollen, jedenfalls, ob es ihm bewusst ist oder nicht bewusst ist, nicht der Fall. Weil er schadet Andi Babler enorm. Auch wenn er keine realistische Chance hat, Parteivorsitzender zu werden, hat eine sehr realistische Chance.
Die 14.000 Stimmen bringt er zusammen.
Ja, aber die 14.000 Stimmen von wem? Also ich will nicht wissen, wie viele davon wirklich SPÖ-Mitglieder sind.
Ich glaube, er bringt 14.000 SPÖ-Mitglieder.
Schau, das ist glaube ich. Aber auch das...
Das billige ich ihm zu.
Auch das ist Demokratie.
Der Mann ist ein Marketing-Genie, warum
soll das nicht? Ja, das stimmt. Er dominiert die Zeitungen. Das muss man wirklich schaffen. Er hat mehr Aufmerksamkeit als der Babler. Aber wenn er es wirklich schaffen sollte, 14.000 SPÖ-Mitglieder davon zu überzeugen, ihm die Stimme zu geben und damit ein Verfahren einzuleiten, dann wird er sich dem stellen. Und wenn er gewinnt, dann gewinnt er. Und dann sage ich, da bin ich froh, dass ich nicht mehr SPÖ-Mitglied bin.
Also,
jetzt bist du dran. Der bekennende Fussi-Freund in dieser Runde.
Naja, ich glaube ja, dass...
Du liebst ihn ja.
Nein, der Rudi Fussi, das muss man verstehen, der hat ein Trauma da. Er ist da vor 7 Jahren gesessen an ihrer Stelle. Dann hat der Wolfgang Fellner und ich ihn aufgeplattelt mit dem sogenannten Migrationspakt. Er hat ja nur die Überschrift vom Standard gelesen. Ich habe aber am Vortag den ganzen Standardartikel gelesen und konnte ihm ihn vorlesen.
Sie lesen den Standard?
Und aus lauter Angst, einmal ist mir das passiert, das ist eine Jugendsünde. Und dann ist er vor lauter Angst, hat er sein Mikro abgeschmissen, ist ausgerannt und seitdem habe ich den Bestvogel ja nie mehr gesehen, die letzten 7 Jahre. Wer ihn bezahlt? Natürlich kann man jetzt darüber spekulieren, trinkt heute ein Glasl Sekt mit dem Herrn Toskanzil und dann ist er halt mit dem Herrn Lindner oder mit dem unterwegs. Ich weiß, wer seine Kunden sind.
Und zwar?
Das ist die Wiener Wirtschaftskammer, der Herr Ruck, das ist der Kunde des Herrn Fussi, das
gibt
ist die
ja
Österreichische Volkspartei,
ist ja
das
Geheimnis.
Ist Wiener Volkspartei, das ist der Österreichische Hauptverband der Sozialversicherungsträger, der ÖVP-Geschäftsführer. Und ich sehe, dass die Österreichische Volkspartei einen entscheidenden Beitrag dazu leistet, dass dieser Mensch sich im Waldviertel eine Datscha leisten kann. So, also Hand füttern, Brot singen, Sie kennen das, welches... So, also
Auftragstäter,
daher sage ich, das ist ein Auftragstäter.
Ein trojanisches Pferd für die ÖVP.
Das ist in Wahrheit, dass es sich bei ihm um keinen Sozialdemokraten handelt, sollte jedem bewusst sein. Also wer als christlich-sozialer Kartellbruder des österreichischen Mittelschüler-Kartellverbandes als sogenannter Fussibald begonnen hat und dem Bundespräsidenten Thomas Klestil, mein lieber Bundesbruder, geschrieben hat, dein Fussibald. Okay, nur einmal zum Mitbuchstabieren. Dann bei den Demokraten des Herrn Lugner angedockt ist, am Ende den Herrn Stronach beraten hat, ja, das ist der, eh schon wissen, McCanada, small again, so, dann alles, was nicht nied- und nagelfest ist, bereits irgendwo angedockt hat, dann im Auftrag des Herrn Kern, wir erinnern uns an die sogenannte Silberstein-Partie, im Auftrag des Herrn Kern eine arme Mitarbeiterin fast genötigt hat per WhatsApp, dann einst gegen den Opfernjäger war, dann aber gesagt hat, ich habe ihn aber ein bisschen Werbung vom Opfer, ich sage, war er da eh für die Flieger? Also ich habe ja damals dein Elaborat, New sehr genau gelesen, die ganzen Aktenvermerke von EADS, alles sehr genau gelesen, ich habe das alles abgespeichert. Das da oben ist einiges. So, also, wer so nach allen Seiten hin offen ist, wie er, der würde ich sagen, ist nicht ganz dicht, hätte Andreas Kohl gesagt. So, also, das ist ein Auftragstäter. Nein, ist ein Auftragstäter. Nein, das ist ein sogenannter, wir würden auch sagen, politischer, nein, das ist ein politischer, der hat die 10.000 Stimme von der Giraffe, von meiner Coach, schon Schuh hat schon bei ihm unterschrieben, hat schon jeder unterschrieben. Jeder Kanaldeckel in Wien hat schon bei ihm unterschrieben. Natürlich hat er schon Schuh auch bei ihm unterschrieben. Die 14.000 Stimmen glaubst du ja wohl selber nicht. Naja, der macht genau das Ergebnis, was er damals mit dem Richard Lugner gemacht hat. 0,4%. Das ist doch der Rudi Fuss, ist doch der Totenvogel der österreichischen Innenpolitik. Ich habe sie ja nur mit solchen Pestvögeln zu tun.
Wie oft hat er schon Schuh unterschrieben?
Mehrmals. 8-mal mindestens. Und zwar mit jeder Pfotenbratze einzeln, vorne und hinten. Das genau wissen. Naja, also vergessen wir die ganze Geschichte. Der Rudi Fuss ist ein politischer Auftragsmörder. So, und er hat den politischen Auftragsmord bestellt bekommen oder auch nicht, oder macht das aus eigener Eitelkeit oder sieht das sich gerne in den Medien.
Vom Ruck bekommen oder vom Tod?
Das weiß ich nicht, aber noch einmal, der Rudi Fuss hat in seinem ganzen Leben noch nie etwas gemacht, was ihm nicht zum Nutzen gereicht hat. So, und das sollten wir mal wissen. Das ist kein Samariter, das ist keine Mutter Teresa. Ja, Faktor.
Er hat sich für Menschen eingesetzt.
Was ist, wenn der Wolfgang Fellner recht hat und der Rudi Fussi die 14.000 Stimmen zusammenbringt, weil ich halte ihn für ein ausgesprochenes Marketingtalent, wenn der die 14.000 SPÖ-Stimmen zusammenkriegt und es kommt zum Direktduell Fussi gegen Babler. Was
du,
passiert?
Überhaupt kein Problem. Was du passiert? Hast ja die Kamala Harris als US-Präsidentin gesehen. Du hast die schon öfter in deinem Leben teilt. Das war ja nicht das erste Mal. Ja,
was also passiert dann? Ich habe allerdings dann im entscheidenden Moment dem Trump vorher gesagt, bitte das nicht zu vergessen.
Ja. So, nachdem du die ersten Exit-Polls gesehen hast, haben wir da schon so ein Ruderboot gekauft und dann sind wir zurückgerollt.
Machen wir weiter.
Wie, was ich sehe für ein
was
Problem?
Passiert,
dann sage ich ganz ehrlich, dann wird es sehr spannend, weil dann muss man da eine bundespolitische Dimension einbauen. Dann müsste also der Karl Nehammer, der gerade mit dem Babler fix fertig ist, weil schon den dritten einladen, also Rot-Schwarz sind fix fertig, möglicherweise den Koalitionsvertrag mit Rudi Fussi unterschreiben. Dann wird es besonders spannend, würde ich sagen. So, und anhand dieser Idiotie und am Zustand der SPÖ, ein oberösterreichischer Landesparteiobmann tritt zurück, weil er plötzlich draufkommt, dass er Kinder hat. Jeder Föstmitarbeiter hat auch zwei Kinder, kann nicht zurücktreten von seinem Job. Der tritt zurück, weil es ihm wurscht ist. Wäre nie weicher
Fall. Kann man anerkennen.
Aber alles verlogen. Entschuldige, der Herr Dornauer poliert die Flinten vom Herrn Benko und weiß nicht, wer der Herr Benko ist. Und dann macht er auf Chatset mit der Frau Ambrosi. Der Herr Doskozil reißt gerade jeden Tag der SPÖ auf Bundesebene den Arsch auf. Der Herr Ludwig will vom Herrn Babel in Wahrheit nichts mehr wissen. Der Herr Lang in der Steiermark plakatiert sich als Landeshauptmann und ist möglicherweise der nächste Portier. Mit der SPÖ wie der ÖVP-Chef Nehammer dann noch einmal eine Koalition machen. Das ist eine Chaos-Truppe.
Wer wird denn letztendlich an der Spitze der SPÖ landen? Der Rudi Fussi oder bleibt der Babler?
Weißt
oder
du, was
der
mir,
Arnold Stöger?
Weißt du, was
oder könnte der Christian Kern kommen? Kommt der Doskozil? Wer wird denn letztendlich irgendwann am Ende dieses Kabarets der neue SPÖ-Chef sein?
Weißt du, was eine besonders traurige Geschichte ist?
Ja.
Dass die Sozialdemokratie ja wirklich Verdienste um dieses Land hat. Das dürfen wir ja nicht vergessen.
Ja, das wissen wir.
Das ist einer der Gründerparteien der Zweiten Republik. Aber
die Frage war ja, wer SPÖ-Chef wird jetzt.
Und wenn ich, und jetzt sage ich da, wenn ich als letzten medial bekannten, aufrechten Sozialdemokraten am Ende, und das ist jetzt mein voller Ernst, er wird nicht SPÖ-Chef, ich mache auch keine Späße auf seine Kosten. wenn ich als letzten aufrechten, vernünftig, logisch denkenden, brillanten, intellektuell, rhetorisch brillanten Menschen in der SPÖ, Hannes Androsch, der über 80 ist, mittlerweile erkenne, dann muss ich sagen, die SPÖ hat ein gewaltiges Problem. Wenn du mich heute fragst, wer würde mir einfallen als integrer SPÖ-Politiker, kann ich da nur mehr Hannes Androsch sagen.
Der hat aber auch
nur der hat seine Zeit gehabt. So, aber die haben nichts mehr produziert.
Von
die haben
Christian Kern hat es nichts.
Ja, okay, entschuldige, du hast über Christian Kern das Zitat Prinzessin Glaskind erfunden. Jetzt komme jetzt nicht auf die blöde Idee und erkläre plötzlich, dass der Christian Kern das Gelbe vom Ei ist. Naja, entschuldige.
Also. Vom Doskozil hat es da nichts.
Der Doskozil ist ein guter Landeshauptmann, das gestehe ich ihm zu. Der Doskozil setzt, das weiß ich gar nicht. Der Doskozil setzt populistisch, wie er ist, auf die richtige Karte, migrationspolitisch glaubwürdig, das gestehe ich ihm auch zu. So, aber der Doskozil ist auch kein SPÖ-Vorsitzender auf Bundesebene. Warum? Er wäre es wahrscheinlich geworden.
Also bleibt nur noch Rudi
Er hätte die Chance gehabt, wenn man ihn nicht ausgetrickst hätte, dann mit der ganzen Geschichte der verlorenen Stimmzettel in der Löberstraße, braucht man nicht darüber diskutieren, was da passiert ist. So, und jetzt kann aber nicht den Vizekanzler auf Bundesebene spielen, der Doskozil. Das würde er nie machen.
Bleibt
aber
nur der Rudi Fussi über. Gut, freut mich.
Du, aber ist der erste Frage, wer ist der logische Nachfolger? Wer ist der logische Nachfolger?
Du sagst ja, Andi, es ist vorbei. Schorsch, es ist vorbei. Wer wird jetzt dann der SPÖ-Chef? Was glaubst du?
Du
kennst ja diese Partei.
Genau, und ich kenne vor allem die Landesorganisationen. Ja? Es gibt, wir sehen das jetzt zum Beispiel in Salzburg, einen hervorragenden sozialdemokratischen neuen Bürgermeister. Es gibt in vielen Städten. Ja, nein, aber deswegen meine ich, das sind ja alles Leute, so wie man Andreas Rabl in Wels für Minister Rabl für die Bundes-FPÖ hält. Ich habe noch nichts Schlechtes über den gehört.
Ja,
sag ich dir ehrlich. Gibt es auch in der SPÖ, in den Ländern, in den Gemeinden wirklich gute und fähige Leute. Aber schau mal, das ist genau das Gegenteil von dem, was man machen sollte, weil jeder Name, der hier genannt wird, ist morgen hin. Und deswegen bin ich der Meinung, die SPÖ sollte sich auf eine offene,
Herr Dr.
auf einen offenen
Film. Herr Dr. von Männer, jetzt müssen Sie nicht lachen. Ihnen fällt kein Name ein, Herr Dr. von Männer. Ihnen fällt kein einziger ein. Im ganzen Alphabet von A bis Z, selbst wenn ich Ihnen jetzt 10 Minuten Zeit gebe, Ihnen fällt kein ein.
Das stimmt
nicht.
Es ist unfair. Die Sendung schaut eine halbe Million Menschen.
Ja.
Es ist unfair, hier einen Namen zu nennen von jemandem, der gerade da
Herr Dr. Bormena, Ihnen fällt keiner ein. Also, Endstation Sehnsucht für Sie war, vor exakt 11 Monaten sind Sie erinnern gesessen und sagt der Andreas Babler, das ist die Rakete.
Hab ich auch
der gedacht. Wird dem Kickl und dem Nehammer allen, der wird sagen, wo der Bartl den muss.
Darf man nicht hoffen?
Ja, aber das ist Endstation Sehnsucht und
Hoffnung.
Ja, aber die Hoffnung, Ihre Hoffnung,
heute,
Ihre rote Hoffnung ist gestorben.
Wir haben heute vom Sebastian Bornmänner gelernt, die Zeit des Andreas Babler ist vorbei. Es soll eine FPÖ-SPÖ-Koalition in der Steiermark geben.
Wenn die FPÖ über 30.
Und auch der Schorschi Dornauer hat Game Over. So, jetzt wird es aber wirklich spannend. Kurze Werbepause. Und dann reden wir über das, was dieses Land in den nächsten Wochen wirklich bewegen wird. Nämlich die Frage, erstens, kriegen wir überhaupt eine Regierung? Und wenn ja, wann? Noch im Jahr 2025 oder wird es länger dauern? Von 2024 spricht eh keiner mehr. Mhm. Zweitens, wenn wir eine Regierung bekommen, welche? Ja? Und drittens, wenn wir keine bekommen, bekommen wir dann Neuwahlen. Und darüber diskutieren wir gleich.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live.
Ja, meine lieben Zuschauer, ich habe viel amerikanisches Fernsehen gesehen in den letzten Wochen. Aber ich muss sagen, ein Duell, Groß gegen Bornmänner, gibt es dort nicht. Das gibt es nur auf OE24 TV.
Wenn er Englisch lernen würde, kennt man das auf USA übertragen.
Das moderieren
Sie, Dear Brothers and Sisters von Ratzinger, das gilt nicht für Los Angeles und New York und Hollywood. Naja, ich sag's noch. Ja.
Es ist immer lustig.
Lernen Sie Englisch, da können wir nicht ausreißen, du Schmoll von mir.
Aber auch sehr lehrreich mit euch, weil wir haben von beiden gehört, es soll eine FPÖ-SPÖ-Koalition in der Steiermark geben. Wir haben von beiden gehört, Schorschi, it's over. Und wir haben auch von beiden gehört, der Andreas Babler wird nicht mehr lange SPÖ-Vorsitzender sein. Wobei niemand konnte mir bis jetzt erklären, wer nachfolgt. Er kommt mit Hannes Androsch daher und er will den Nachfolger, den er ganz genau weiß, nicht nennen. Wer Angst hat vor 500.000 Zuschauern oder 400.000 oder wie viel mehr herum, wäre der dann verbrannt. Wurscht. Jetzt diskutieren wir über die nächste Regierung und auch über die Frage, wird Andreas Babler dieser nächsten Regierung als Vizekanzler, Sozialminister, möglicherweise sogar Gesundheitsminister, alles ist möglich in diesem Land, angehören oder wird er nicht mehr angehören? Wird Beate Meindl-Reisinger dieser Regierung vielleicht als Finanzministerin angehören? Da braucht man schon einen gewissen Masochismus dazu, weil die SPÖ, die eigentlich den Anspruch auf das Finanzministerium hätte in der Koalition, sagt, wir wollen das eh nicht. Ja, das Allerletzte, was wir wollen, ist das Finanzministerium, weil das geht ja voll nach hinten los. Derjenige, der das Finanzministerium übernimmt, wird abgestraft werden. Und der Karl Nehammer versucht noch verzweifelt, den Ballhausplatz und den Kanzlerstuhl zu retten. Lieber Gerald, wie beobachtest du denn diese großartige Regierungsbildung, die sich da vor unseren Augen derzeit abspielt?
Aus meiner Sicht sind ÖVP und SPÖ durch. Sie sind in den wichtigsten Fragen, wo sie sich einigen konnten, fertig, glaube ich. Weil sonst hätten sie heute nicht den dritten Koalitionspartner eingeladen. Du kannst nur dich über eine Kompromisslösung zu zweit einigen, wenn du dann den Dritten davon überzeugen musst, das ist in Wahrheit die Abfolge. Und wir wissen alle, dass Karl Nehammer vor der steirischen Landtagswahl, weil die steirische Landtagswahl ist ihm wurscht, das hat er ja schon Redakteuren versichert, die versemmeln sowieso, ich kann mit der Bundesregierung keine Rücksicht drauf nehmen, soll er gesagt haben, so, wird vor der Landtagswahl den wichtigsten ÖVP-Garanten präsentieren, wir sind fertig, damit ja keiner nach der Landtagswahl auf die Idee kommt, ihn als Kanzler abzumontieren. Das heißt, er muss seinen Machtanspruch als nie gewählter Kanzler bis vor den 24. November abbüden, damit man ihm nicht am 25. November die seidene Schnur überreicht.
Großartig. Daher, der Erste in Österreich, der der Meinung ist, die sind fertig.
Die sind fertig. Die sind fertig. Die sind 10 Tage. Entschuldige, der Filzmeier ist auch der Rhetoriktrainer von Herrn Nehammer. Also besonders gescheit ist der auch nicht, der Herr Filzmeier. So, also das kannst du einmal vergessen, ja, wenn die dritten Beißerchen noch im ORF-Studio auftreten. Also auch zu vergessen. Das heißt, die sind fertig. Du kannst nicht, wenn sich zwei so schwer tun. Schau, ich war 1999 als junger Mitarbeiter, als parlamentarischer Mitarbeiter bei Regierungsverhandlungen. Ich war 2002 mit dem Herbert Haupt bei Regierungsverhandlungen. Ich habe das hautnah miterlebt. Echte Regierungsverhandlungen. Wenn du nicht zu zweit im Zweierverhältnis fertig bist, kannst du den Dritten nicht einholen, weil sonst zersprakelt sich das alles. Daher, die heutige Einladung an die Neos oder möglicherweise, wenn es mit denen nicht funktioniert, an die Grünen, ist das Zeichen, dass in den wichtigsten Sachen Sparpaket, Budgetdefizit etc. sich, mehr, wer weiß, ja, sich in irgendeiner Form geeinigt haben. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist der fortgesetzte Demokratiebruch. Ich bleibe dabei, es hängen sich die Verlierer ein, um gegen den einzigen Wahlsieger vorzugehen. Auch das wird sich, wir haben heute schon über die Steiermark diskutiert, am 24. November rächen. Da bin ich hundertprozentig sicher, weil sich das der Wähler nicht bieten muss. Natürlich. So, der Wähler sagt, wir sind der Souverän, nicht der Herr Nehammer, den wir nie gewählt haben. Da erhebt sich ja einer über dem Volk jetzt als Kanzler, der den Anspruch nicht hat, der ihn auch bei Wahlen nicht abbilden konnte. Es ist so, es tut mir leid. So, und das dritte Problem ist, natürlich, dass wir sehen, wenn wir die Äußerungen der Neos bemerken, wir wollen nur den Finanzminister.
Nein, den Bildungsminister auch, bitte.
Dass wir sehen, dass es offenbar den Verhandlern, ich weiß gar nicht, inwieweit sie sich inhaltlich einigen werden, aber bei den Posten kommen sie zusammen. Also wenn es ums Gerstl geht, sind sie schnell dabei. Der Herr Nehammer sagt, ich will Kanzler werden, verschenkt vielleicht den Finanzminister den Neos als billigen Steigbügelhalter und die SPÖ kriegt den Sozialminister und vielleicht den Verteidigungsminister, vielleicht für den Schorsch Dornauer. Dann ist er der erste Verteidigungsminister mit einem Waffenverbot. Wäre der auch mal was Neues, oder? Die haben ja schon einen Zivilen in ins Verteidigungsministerium geschickt. Den Roten ist alles zuzutrauen. Ja? Die haben Fasching, 365 Tage im Jahr, 11.11. Von Freundschaft herrscht ja nichts mehr. So, also, das wird eine Berchtentruppe, die sich hier bildet. Und das Neuwahlgerücht, ich habe es auch gehört, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das der Nehammer selbst streut. Warum? Damit er seinen Landeshauptleuten sagen kann, seid vorsichtig, wenn ihr mich nicht unterstützt bei dieser Ampelkoalition der Verlierer, dann gibt es Neuwahlen und dann kracht die ÖVP unter 20%. Oder der Kurz, oder was auch aus dem Nehammer-Lager, seid vorsichtig, der Kurz kommt zurück. Ja, also der Herr Nehammer rennt seit 3 Wochen hier überall mit 3 Botschaften herum. Erstens, die Steiermark ist mir vollkommen wurscht, der Drechsler hat es eh schon verloren, ich nehme keine Rücksicht drauf. Das Zweite ist, Neuwahlen können kommen, wenn ihr mich nicht unterstützt mit der Ampelkoalition der Verlierer. Und das Dritte ist, wenn ihr nicht an mir pickt und ich die Partei und das Land in Geiselhaft komme, dann kommt der Sebastian Kurz wieder. Und dann strahlt er noch die lästigste Geschichte, der kommt gar nicht mehr zur ÖVP, der macht die Liste kurz. Das streut das Umfeld vom Herrn Nehammer. So, und ich frage jetzt mich an dieser Stelle nur, wie lange die Landeshauptleute, die einst stolzen Fürsten der Finsternis gedenken, in ihrer fleischgewordenen Dummheit nur zu überleben und nicht dem Herrn Nehammer in die Parade zu
fahren. Sebastian, bitte sehr.
Also, was ich höre aus Verhandlerkreisen, also SPÖ und ÖVP, und das ist durchaus hochrangig, die sagen mir beide, es ist extrem zach. Man einigt sich eben in zentralen Fragen, wo es eben um die Gegenfinanzierung geht, weil das ist das große Thema der nächsten Jahre in ganz Europa, aber vor allem auch in Österreich und Deutschland. Wo kriegen wir die Kohle her, die wir brauchen, um Impulse zu setzen, weil die Wirtschaft braucht das und die Menschen brauchen das. Das heißt, man wird nicht darum kommen, irgendeine Form von Substanzbesteuerung zu machen. Ich glaube nicht, dass die durch sind. Ich glaube ganz ehrlich, dass es eher ein Akt der Verzweiflung ist, dass man jetzt den Neos dazu holt und sich hofft, wenn ich dann Nehammer wäre, würde ich mir den Neos holen, um quasi ein Übergewicht gegenüber den Roten herbeizuführen. Das halte ich für realistischer. Aber das, was mir Leute sagen, ist, nämlich sowohl als ÖVP als SPÖ, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es Neuwahlen gibt, viel größer ist. Und meiner Meinung nach hat der Nehammer oder hat zumindest die ÖVP einen strategischen Vorteil, wenn Neuwahlen sind, weil sie alles, wirklich alles zuspitzen können auf die Frage, soll das eine Regierung sein, die unter einem Demokraten unter Anführungszeichen geführt wird, oder soll das eine Regierung sein unter einem Herbert Kickl, den viele Menschen, mich eingeschlossen, einfach aufgrund der Radikalisierung von ihm und seinen Spitzenleuten, Stichwort Burschenschafter, Stichwort Rosenkranz und Co., nicht in der Regierung haben
also
wollen.
Also du bist ein Freund der Ampelkoalition?
Nein, überhaupt nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Es gibt eine andere Möglichkeit. Ich glaube, dass Neuwahlen den Menschen vor Augen führen könnten, dass man Mehrheiten braucht, die abseits der FPÖ stattfinden. Halte ich es für realistisch? Nein. Wenn jetzt Neuwahlen kommen, dann glaube ich, dass die FPÖ gestärkt wird. Und ich fürchte, wir werden diese Jahre des Schmerzes mit einer FPÖ-geführten Bundesregierung ertragen müssen. Ich glaube, das wird eine wehrhafte Zivilgesellschaft zur Folge haben. Und ich bin der Erste, der sich dem entgegenstellt.
Herr Dr. Bornmähner,
Es gibt natürlich die These, und der Gerald hat es ja schon angesprochen, dass man sagt, Neuwahlen werden dann unter ganz anderen Gesichtspunkten stattfinden.
So ist es. Nämlich sowohl in der SPÖ als auch in der ÖVP.
Es kommt tatsächlich der Sebastian Kurz zurück.
Und vielleicht auch ein spannender SPÖ-Kandidat.
Es gibt keinen Andi Babler mehr, sondern es gibt wahrscheinlich einen Christian Kern, der ja beim burgenländischen Landesparteitag eine fulminante Rede gehalten hat, wo ihm ja die Herzen der Burgenländer trampelnderweise richtig gehen zu.
Logisch, weil sonst haben sie nur Stummfilme.
Das waren ja Ovationen, wie ich sie
Wolfgang, ist ja logisch. Wenn der nominelle, der burgenländische Landesparteivorsitzende Kanton rauskriegt aus der Gurgel und den Stummfilm abgibt, dann ist der reden kann, sofort der Weltmeister.
Entscheidenden Punkt haben. Das ist auch der Punkt. Die Neuwahlen werden natürlich nicht mit dieser Personalaufstellung stattfinden. Ne? Ja. Genau. Und das bedeutet, dass die Verhältnisse danach andere sein werden. Ob es in die eine oder andere Richtung ist, wurscht, das ist Demokratie. Aber niemand, vor allem mit der Lehre aus Deutschland, wo der Neos Pendant den Finanzminister gehabt hat und damit alle in Geiselhaft gehalten hat, ich glaube, dass das nicht funktionieren wird, und ich glaube, dass sich jede Partei, sowohl die ÖVP als auch die SPÖ und in Wahrheit auch die Neos davor hüten sollten, jetzt so eine Regierung zu machen, weil das Jahr 2025
darf ich das bitte? Ich muss ja nur was fragen. Ich habe noch eine Frage.
Von die warmen Eislutscher.
Ich bin ja bis jetzt davon ausgegangen, dass du ein Freund der Koalition bist. Warst ja auch ganz am Anfang. SPÖ, ÖVP, Neos. Hast du sogar die Neos erfrischend gefunden hier in einer Diskussion einmal?
Ja, also das von den Grünen jedenfalls.
Das bist du jetzt nicht mehr. Du bist kein Freund der Ampelkoalition mehr. Du sagst bitte alles, nur keine Ampelkoalition. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, weil das, was zum Beispiel... Also ich hätte nie damit gerechnet, dass die Neos diese Frechheit haben, die Neos, die immer gesagt haben, es geht um Inhalte und nicht um Posten, sich zu Wort melden mit der ersten Personalforderung. Natürlich wissen sie, dass sie nicht den Finanzminister bekommen, aber es geht darum, den Preis nach oben zu treiben. Und was ich auch nicht gedacht hätte, ist, dass die SPÖ so hin ist, dass es nicht einmal schafft, ein konsistentes Verhandlerteam hinzusetzen, das mit einer Stimme spricht, sondern, wie man hört, hinter den Kulissen zerstritten ist. Also das ist eine Gemengelage, unter der sage ich, wie soll denn in so einer Konstellation, und dass jetzt auch die Landesparteien zerbröseln, ob jetzt der Dornauer oder der Michi Lindner, den ich sehr schätze in Oberösterreich, das ist ja eine Auflösungserscheinung. Das bedeutet für mich, die SPÖ ist in der jetzigen Form, und das hätte ich vor einem halben Jahr nicht gedacht, nicht regierungsfähig. Und die Neos sind meiner Meinung nach auf einem Trip, sie nicht an die Macht gehören. Das bedeutet für mich, der Souverän sollte nochmal zu den Urnen gerufen werden, und dann haben wir hoffentlich...
Der Wahnsinn, was du da hast. Jetzt ist er auch noch für Neuwahlen. Gut, jetzt bist du dran.
Also das Volk soll so lange wählen, bis dem Souverän, also dem nicht gewählten Souverän, das Wahlergebnis passt. Sehe ich das jetzt richtig? Ne?
Na,
also wir lassen jetzt so lange wählen, bis es den sogenannten Scheindemokraten endlich das Ergebnis passt. Nein, nein, das kenne ich von der Merkel. Die hat in Merkel, die Merkel hat in Thüringen die Ministerpräsidentenwahl rückgängig gemacht, weil es gibt ja gute Demokratie und schlechte Demokratie.
Ja, so.
Die gute Demokratie ist dann, wenn jene gewählt werden, die gescheitert sind, und die schlechte Demokratie ist die dann, wenn der Herr Kickl oder die FPÖ gewählt werden. Kenne ich alles. Aber jetzt zur realen Umsetzung. Zur realen Umsetzung von Neuwahlen. Die Österreichische Volkspartei hat ein Drittel ihrer Parteiförderung verloren und ein Drittel ihrer Wahlkampfkostenrückerstattung. Genau. Die sind pleite wie nie. Der Kreis der Pleitegeier drüber. Die Sozialdemokratie hat nicht mehr Wahlkampfkostenrückerstattung, trotz der Löbelstraßen, die sie sich schon längst nicht mehr leisten kann. Und in Wahrheit können die gar keinen Wahlkampf mehr bestreiten. Die sind gar nicht mehr wahlkampffähig. Die einzige Partei, die in Wahrheit ständig im Wahlkampf ist und wahlkampffähig ist, auch finanziell, ist im Übrigen die Freiheitliche Partei. So, jetzt geht diese Österreichische Volkspartei, nachdem sie sich dem Herrn Babler um seine Zellulitis-Godel erkennt hat, geht sie dann in die Neuwahlen hinein und sagt, ja, wir haben die ÖVP an die SPÖ verkauft und dann müsst ihr in die Neuwahlen reingehen. Ja, ich kenne keinen ÖVP-Wähler, der was anderes wählen wird als die Freiheitliche Partei. Und der kleine Arbeitnehmer von der SPÖ ist schon längst bei der Freiheitlichen Partei. Also was bedeuten Neuwahlen? Wollen Sie das nur einmal lauter hören, 33% für den Kickl, 34%, reicht's dann? Oder sagen Sie dann wieder, na, ist ja eh nur eine relative Mehrheit. Er braucht die 50%. Geht es jetzt weiter die nächsten 3-4 Jahre? Ich meine, wenn wir, und der Bundespräsident beauftragt einen dritten oder einen vierten, ich habe ja gehört, der Van der Bellen wollte, weil er genau im Delirium von seiner Bandscheibenoperation war, die Kamala Harris mit der Regierungsbildung beauftragen. Ja, weil er nimmt immer die Verlierer. Ja, so.
Eines ist
so,
klar, auch da ja, wenn die FPÖ kurz, über 30% so gibt. Dann
also, aha, gut. Also 30 ist die neue Demokratie, die neue Marke. 29 reichen nicht. Okay,
man kann natürlich eine Neuwahl machen unter dem Aspekt, dass man sagt, diesmal ist es so, derjenige, der Erster wird, stellt den Kanzler.
Also, wir haben jetzt, also Neuwahlen bedeuten, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr keine Regierung.
Nein.
Okay,
nein.
Also die Regierungsverhandlungen scheitern im Dezember. Der neue Nationalrat löst sie auf, wir haben eine Vorlaufzeit, das heißt, wir wählen irgendwann im März. Dann gibt es wieder 3 Monate Regierungsbildungszeit, dann haben wir die erste Regierung oder 4 Monate im Juni oder im Juli. Dann muss aber irgendein ÖVPler auf Sommerurlaub nach Jesolo oder Rota nach Saint-Tropez, dann sind wir im September mit der neuen Regierung. Oder es geht gerade einer jagen mit der Alessia Ambrosi oder was. Auf was soll man noch Rücksicht nehmen? Die waren gerade eine Woche auf Herbsturlaub. Zuerst haben sie gesagt, das geht alles nicht mehr. Das Budgetdefizit knallt. Wir müssen sofort eine Regierung. Dann kommst du drauf, der eine in Griechenland, ein bisschen Uso, der andere im Triesting, toller mit Schrottgewehr, sind sie alle weg. Und jetzt hast du plötzlich, wir brauchen Neuwahlen. Wir brauchen Neuwahlen, weil die Idioten versagen. Nein. Die Freiheitliche Partei hat noch immer die Hand ausgestreckt. Das Wahlergebnis liegt am Tisch. Es ist 1 Monat und 3 Wochen alt. Nicht einmal.
Mit Herbert Kickl.
So, dann wird es halt in der SPÖ und in der ÖVP einen Wechsel des Personals geben. Dann wird man neu verhandeln und die Geschichte ist erledigt. Und es gibt eine freiheitliche Regierungsform unter der Führung des Kanzler Herbert Kickl.
Dass Sebastian Born-Mehner recht hat und viel auf Neuwahlen.
Das wäre aber eine Überraschung. Es wäre das erste Mal, dass er in dem Studio in 6 Jahren recht hat. Naja.
So, also ich könnte mir vorstellen, dass er recht haben. Und dass
Herr Dr. Born-Mehner, Sie sind bei unseren Wetten, Sie sind aufgrund Ihrer vielen Wetten schon so viele Weinflaschen schuldig, dass Sie mir einen ganzen Weinberg schenken können. Ich sage es Ihnen nur bei der Gelegenheit.
So, und natürlich könnte ich mir vorstellen, dass man dann sagt, der Erste macht den Kanzler. Und natürlich könnte ich mir vorstellen, dass die dann mit einem neuen Personal kommen, dass dann sehr wohl ein Christian Kern aus der burgenländischen Tiefebene auftaucht.
Super.
Und sehr wohl
also, das Ergebnis der Olympischen Spiele in Paris hat uns nicht passt. Machen wir noch einmal die Olympischen Spiele in Paris. Nein, überhaupt nicht. Ich bin nur der Meinung, es sind dann halt 35% für den Herrn Kickl. Ja? Und wir haben wieder ein halbes Jahr lang verschissen. Also, Herr Dr. Born-Mehner. Die österreichische Bundesregierung weiß nicht, ob sie 5 Milliarden Schulden hat oder 30 Milliarden. Manche sprechen auch von 60 Milliarden. Okay? Jeden Tag passiert ein Einzelfall, schon wieder in Klagenfurt einer umgebracht worden, im Wiener ersten Bezirk von Afghanen auch einer umgebracht worden, ein 70-jähriger Pensionist.
Da wollen Sie eine Ampel lieber haben?
Und dann sind Sie wirklich der Meinung, dass wir jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr neu wollen mit einem kommissarischen
lieber
Bundeskanzler Karl Nehammer haben?
Lieber das als eine schwache Ampel, die dann nach einem Jahr in die Luft
fliegt. Das habe ich Ihnen immer gesagt.
Ja,
wir brauchen ja keine Ampel. Der Herr Nehammer geht mit der Cobra Libre-Kartl auf seinen Alterssitz, geht am Wörthersee ein bisschen schwimmen. Der Herr Babler geht wieder Hirschen in Dresden
schießen. Wer soll denn die Koalition mit dem Kickl machen als Vizekanzler?
Es wird vernünftige Kräfte in der ÖVP geben.
Wer ist das?
Wartet ab. Vielleicht kommt die Freistadler zurück, die schon weg ist. Ja, warum nicht? Vielleicht lässt sich die Anne Mikl-Leitner was einfallen und schickt den Herrn Bärenkopf nach Wien. Ja, auch alles möglich. Als Vizekanzler. Naja, entschuldige.
Es könnte, ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die raufen sich wirklich zusammen und machen diese Ampelregierung. Gott bewahre uns davor, muss man sagen.
Und die wird nicht lange
einerseits
halten.
Haben wir einen Kanzler, der uns angelogen hat, das muss man ganz klar sagen, weil der hat uns ja gesagt, es gibt kein Budgetdefizit.
Er hat gesagt, es kommen 500 Millionen Euro für die Hochwasserförderung in Niederösterreich.
Ja, aber er hat vor allem gesagt, es wird nie ein Sparpaket geben, weil er macht es über die Steuern des Wirtschaftswachstums. Mhm. Hat er uns ja deutlich erklärt, sogar in diesem Studio hier. Also, das dürfte halt nicht ganz gestimmt haben, wenn wir gnädig mit ihm sind. So. Und natürlich kann es sein, dass wir diese Ampelkoalition kriegen unter dem Motto, bevor wir alle untergehen, bilden wir lieber eine Regierung des Schreckens. Aber es kann auch sein, dass es Neuwahlen gibt. War spannend mit euch diese Runde. Und wenn wir schon bei Neuwahlen sind, da müssen wir ganz kurz über Deutschland diskutieren. Unser großes Vorbild, die deutsche Ampelkoalition, ist irgendwie gegen die Wand gefahren. Und darüber reden wir gleich.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wir sind beim vierten Einstieg und zwei kurze haben wir noch. Mhm. Ein Da Capo zu Deutschland und ein Da Capo, Da Capo, Da Capo zu Donald Trump. So, ganz kurz zu Deutschland, weil der Gerhard Gross hat Zahnschmerzen, was kein Wunder ist angesichts dieser politischen Situation. Und ich nehme an, die Zahnschmerzen haben sich durch Deutschland verstärkt.
Nein.
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass dort die Ampelkoalition, die du ja immer heftig kritisiert hast, völlig zu Recht, ist gecrashed. Sie ist gegen die Wand gefahren mit dem Sturzpiloten Christian Lindner am Steuer. Und dann hat ihm der Olaf Scholz ins Steuer eingegriffen und gesagt, du darfst nicht mehr lenken. Und zack, waren sie an der Wand und das war's. Jetzt haben wir heute erfahren, Wahltermin, 28. Februar, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das heißt, es dauert nicht mehr lang und dann haben wir Schicksalswahlen in Deutschland. Mit der Frage, wer gewinnt dort, wird Gerhard Gross die AfD auf Platz 1 bringen oder wird es doch der Herr Merz mit der CDU sein? So, wie siehst du Deutschland, wie siehst du diesen schweren Crash-Unfall der Ampelregierung und was wird jetzt aus Deutschland? Weil das, was dort passiert, ist ja auch für uns Österreicher nicht wirklich lustig, weil mit den Deutschen fahren wir am Rücksitz ebenfalls an die Wand.
Wie ich Deutschland sehe, habe ich schon mehrmals gesagt, Deutschland ist eine offene Psychiatrie. Die schlimmsten Fälle kleben auf der Regierungsbank, der Nachwuchs auf der Straße. Das ist das Ergebnis dieser Ampelkoalition. Ja, die ganzen Straßenkleber und das alles. Also alle die offenbar keinen Job haben, sondern auf der Straße leben. So, wie schaut Deutschland heute aus? Deutschland 2024 schaut so aus, 28.000 Betriebspleiten und ein Wirtschaftsminister, der Kinderbuchautor ist und meint, wenn Betriebe pleite gehen, pausieren sie ja nur, wie wir wissen. Eine Außenpolitik, die verursacht hat, dass alle Milliarden Volksvermögen von Deutschland von einer Legasthenikerin, Annalena Baerbock, Berufsstotterantin, an die Frontlinie in die Kokaine gebracht worden sind, zum Herrn Zelensky, damit sie eine 360-Grad-Wendung vom Herrn Putin auslöst, weil sie ihr die Kobolde in Peking eingeredet haben, die 100.000 Kilometer entfernt sind, weil sie gerade auf einem feministischen Scheißhäusl in Südafrika gesessen sind. Das die deutsche Regierung fördert oder ein Solarprojekt mitten in der Wüste, wo es kein Radiogerät gibt. Also, diese deutsche Regierung hat zu verursachen, dass Anne-Marie gestorben ist, dass Ruben aus Mannheim gestorben ist, dass hunderte Menschen des Einzelfalls, die deutschen Friedhöfe so hell erleuchten, das wäre jeden Tag Allerheiligen, das müssen wir auch bei der Gelegenheit sagen, das Land wurde unterwandert, der Verfassungsschutz hat nicht die Terroristen bekämpft, sondern den eigenen politischen Mitbewerber und der parteipolitisch agierende Verfassungsschutzpräsident will jetzt für den Bundestag kandidieren. Das ist überhaupt das Beste, der Halden waren für die CSU. Sie haben Zensurparagrafen eingeführt, sie haben das Volk gehalten mit der Impfpflicht, mit der Corona-Pflicht. Sie haben in Wahrheit Deutschland deindustrialisiert, zerstört und die einstige G7-Industrienation auf Platz 20 gebracht. So, am 28. Februar sollen also Neuwahlen kommen. Super, glaube aber erst, wenn die G7-Industrienation die einzige überhaupt genügend Papier hat, wie wir wissen. Weil wir wissen gar nicht, ob sie die Wahlzettel drucken können. Die Österreicher haben keine Kleber für die Wahlzettel, die Deutschen haben kein Papier. Ja, vielleicht tun sie sie einmal zusammen. Wir liefern ihnen unser übrigens Corona-Papier, die Toilettenrollen vom Herrn Anschober. Weißt du, die nächsten zwei Wochen werden entscheiden. Liefern wir aus, sie können es kreizeln da draußen. Sie liefern uns einen Kleber, damit die vorgezogene Nationalratswahl funktioniert. Vielleicht tun wir uns zusammen. Immer wenn sie Österreich und Deutschland zusammengegangen ist, ist die Welt auch gleich mit untergegangen, wie wir wissen. Das haben wir ja schon alles gelernt. So. Wenn es nicht so komisch wäre. Der Wolfgang hat vollkommen recht. Wir fahren auf dem Rücksitz gerade mit. Deutschland hat sich unter den Scheinkonservativen der CDU, CSU, Henrik Wüst, Söder genauso kaputt gemacht wie unter der Ampel. Und wir fahren in Österreich mit der Automobilindustrie, mit unserer ganzen Wirtschaft mit. Die Deutschen haben 2015 bestellt, kommt alle einer, kommt vom Hindukusch, wir nehmen alle auf. Wir haben es in Österreich gekriegt, 500.000, wir schaffen das. So, das ist das Riesenproblem. Und ich hoffe, dass die deutsche Gesellschaft mittlerweile so weit ist und die Schmerzgrenze erreicht ist, dass sie einmal etwas anders wählen, als sie bisher gewählt haben und über Jahrzehnte nur betrogen worden sind, ganz einfach.
Großartig. Applaus. So, du bist ja heute auch in Hochform. Wie siehst du das Ende der deutschen Ampelkoalition?
Ich halte es für hochproblematisch, weil es ja nicht nur um Österreich geht. Wir sind nicht nur Beiwagel, sondern ganz Europa ist Beiwagel von Deutschland. Also deswegen, weil Deutschland...
Naja, die Spanier nicht, wie wir wissen. Die blühen derzeit mit dem Wirtschaftswachstum nur so dahin. Aber ja, bitte sehr.
Ja. Weil sie in den Markt eingegriffen haben, ja, genau. Was wir in Österreich nicht gemacht haben. Aber der Punkt ist, für Gesamteuropa, aber auch für die gesamte Weltwirtschaft ist das deutsche, die deutsche Wirtschaft extrem wichtig. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass jetzt eine ordentliche Regierung kommt. Das, was passieren wird, ist, wir werden bei den Wahlen erleben, dass die CDU wahrscheinlich zwischen 30% und 35% bekommen wird. Wir werden erleben, dass die SPÖ auf sehr niedrigem Niveau vielleicht bei 18-19% kommen wird.
15% derzeit.
Ja, aber ich glaube, dass sie noch ein bisschen zulegen werden. Ich glaube, dass vor allem die Grünen mit einem Habeck als Kanzlerkandidaten, der weit über die Stammbasis hinaus rausstrahlt, zulegen können. Und ich glaube,
Optimismus stirbt zuletzt, muss man sagen.
Definitiv. Ja, genau. Ja. Ich glaube, dass wir eine Sarah Wagenknecht erleben werden, die weit nicht so durch die Decke gehen wird, wie viele glauben. Also ich glaube, ob die 10% überhaupt schafft, bezweifle ich. Und natürlich werden wir in einer starken der AfD sein, aber auch nicht über 20%.
Nicht?
Nein. Was bedeutet das?
Die sind
das?
Aber schon bei 19.
Die sind jetzt bei 19, aber man darf nicht vergessen, in der AfD gibt es tatsächlich im Osten von Deutschland Leute, dagegen ist der Rechtsextreme aus dem Keller in Niederösterreich Österreich bei der FPÖ ein Lerchel im Vergleich zu dem, was wir dort
Nazis
haben. Ja, dort haben wir echte Nazis. Ja? Ja? Also das ist wirklich, das sind wirklich, also da will nicht einmal der Gerald Gross anstreifen. Ja? Ja,
da tritt
also,
aber dort
auf. Nein, dort tritt er nicht auf. Ja? Ja, also wirklich, man kann über Gerald Gross viele schiere Sachen sagen, aber das macht er nicht. Zumindest bis jetzt. Jetzt schauen wir, was noch kommt. Aber
lassen Sie sich überraschen.
Ja, ich glaube, dass vieles möglich ist. Ja? Wir werden uns wundern, was
alles Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist.
Ja, glaube ich sofort. Okay. Der Punkt, aber die sind total homophob dort. Also ich glaube, dass sie dort einen Auftritt haben. Wie auch immer. Der Punkt ist, ich glaube, wir werden eine CDU-SPD-Regierung haben, wenn es sich ausgeht. Und wenn es sich nicht ausgeht, dann werden es halt auch die Grünen dazu nehmen. So. Die Deutschen kommen an der Ampel nicht mehr vorbei. Es geht sich nicht aus, außer die CDU wird so stark durch die Decken gehen, was ich nicht glaube.
Und die müssten ja auf über 35%
eben
gehen.
Das wird nicht passieren. Aber das ist relativ wahrscheinlich, dass es passieren wird. Und ich hoffe, weil ich meine, man kann an der Merkel vieles kritisieren, zum Beispiel im Bereich der Migrationspolitik, aber im Bereich der Wirtschaftspolitik ist es unter ihrer Ägide deutlich stabiler gelaufen als in den letzten Jahren.
Die Frage ist natürlich, wann hat dieser Niedergang begonnen?
Naja.
Ich meine, er ist sicher durch die Grünen potenziert worden, aber es gibt natürlich manche, die sagen, die Merkel...
Also darf ich Ihnen Folgendes sagen?
Es stimmt schon, eines müssen wir, und da gebe ich Ihnen recht an der Kritik am European Green Deal, man kann nicht in Europa die Zeit vordrehen, auf in 20 Jahre.
Und in China nicht.
Und in China und in den USA nicht.
Herr Dr. Bormann.
Und das passiert.
Ich sage Ihnen,
Sie fragen sich derzeit und werden uns mit Donald Trump noch viel
jetzt erst recht.
Sie fragen sich, wann der wirtschaftspolitische Wahnsinn in Deutschland passiert
ist. Was wird
das kann ich Ihnen vollkommen genau sagen. Der ist passiert, als die CDU und die CSU im Nachhall von Fukushima unter Anleitung der Frau Merkel und das Zuruf des Umweltministers aus Bayern, Markus Söder, es zur Koalitionsbedingung gemacht haben, alle deutschen Atomkraftwerke sofort zu schließen, ja, und damit Deutschland von russischer Energie zu 99% abhängig zu machen und dann sich die Deutschen erlaubt haben, sich von dem eigenen NATO-Verbündeten USA die Pipelines sprengen zu lassen von den dortigen Spionen. Dort hat der Wahnsinn begonnen. Dadurch sind die Energiepreise und die Infrastrukturpreise für die deutsche Industrie durch die Höhe geknallt, durch die Decke gegangen. Die können nicht mehr produzieren. Und der zweite Sündenfall ist passiert unter einer Vertrauten der Frau Merkel, nämlich Ursula von der Leyen, auch Flinten-Uschi genannt, weil sie ein bisschen immer Waffenschirmerei gemacht hat, die gute Verteidigungsministerin der Frau Merkel und die Staatsanwaltschaft, die europäische, hinterher ist wegen der Corona-Masken, aber da ist ja alles kein Problem in Brüssel, sondern eh alles Verbrecher. So, und diese Frau Ursula von der Leyen, gemeinsam mit der EVP, mit dem Herrn Weber aus Deutschland, CDU, CSU, mit den Grünen, mit der Sozialdemokratie, den sogenannten Green Deal beschlossen hat, der gerade die Automobilwirtschaft kaputt macht. Also wenn Sie wissen wollen, wer die deutsche Wirtschaft kaputt macht, alle Parteien außer die AfD. Ganz einfach. Und jetzt bin ich bei der Frage von Wolfgang Fellner, was ich von der AfD halte. Ich tritt nächste Woche in Bayern auf, in zwei Wochen in Hessen auf. Also ist überhaupt kein Problem. Dort, wo ich eingeladen bin, da komme ich selbstverständlich hin, wenn es zeitlich ausgeht.
Wie? Selbst in den äußersten Osten?
Nein, noch nicht. Herr Dr. Bornmähner, schauen Sie...
Zu Björn Höcke würden Sie fahren?
Der Herr Björn Höcke hat mich nicht eingeladen. So, also hat sich die Frage für mich nicht gestellt. Er wird wissen, warum er mich nicht einladen. Ganz einfach. So, also ich bin ja nicht jedermanns Geschmack. Schauen Sie, die AfD ist aus meiner Sicht unter der Führung von Alice Weidel und Dino Kruppalla eine hervorragende Partei, eine rechts einzuordnete konservative Partei. Nazi. Wenn die AfD darauf achtet, an den Narrenrändern, ja, komplett sauber zu sein, wenn sie darauf achtet, die Konservative, eine wahre konservative Partei zu sein und damit die Scheinkonservativen von CDU und CSU dorthin zu verdrängen, wo sie hingehen, auf dem Misthaufen der Geschichte. Der Herr Dr. Bornmähner, jetzt hören Sie auf, ich gehe jetzt nicht mit über die Lilliputbahn mehr unterhalten. Es geht schon um die großen Dinge in Deutschland. Dann hat die AfD mit Alice Weidel, mit Ino Kruppalla und den vielen anderen, die ich dort kenne, die Chance, 25% zu erreichen. So, und dann wird auch die Brandmauer, die die CDU, CSU aufgestellt hat, fallen. Weil was
und
bedeutet das? Dass ausgerechnet der Herr Merz und der Herr Söder, die gegen die Grünen sind, dann ausgerechnet die Grünen brauchen, die ihnen gerade unter der Hand wegverrecken. Oder die Roten, die Cum-Ex Schulz-Partie.
Also Sie glauben, CDU, AfD, der Hand der
Rechte. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir eine bürgerlich-konservative Regierung in Deutschland wünschen.
Das ist immerhin eine klare Ansage. Er wünscht sich CDU, AfD. Das könnte dort vermutlich die Mehrheit haben. Du hast das Problem, deine CDU, SPD wird es als Mehrheit vielleicht nicht spielen.
Mit 10% für
das heißt, Herrn Schulz. Du brauchst dann die Grünen dazu.
Mit 6%.
Sarah Wagen nicht.
Ja, aber da gibt es ja auch niemanden mehr. Ja. Die Ricarda Lang ist ja unter dem Gewicht ihres Amtes eingebrochen, so wie die Brücken.
Die Koalition, die sonst wieder. Nein, nur heute mit dem Kanzler Merz.
Nein, aber auch mit klaren Verhältnissen, weil du hast du hast eine ganz starke CDU, die zwei Drittel der Mandate hat. Und,
die sich aber brausen kann, wenn sie mit den Grünen und der SPD in einer Regierung ist.
Aber genau deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man den Leuten klaren Wein einschenkt vor den Wahlen. Ja. Klar sagt, es gibt nur diese Möglichkeiten und ich finde, das müssen wir in Österreich auch machen, ja? Man muss ihnen klar sagen, also entweder wir gehen mit Leuten ein Bündnis ein, die wirklich nicht an die Macht sollten, gerade in Deutschland nicht. Also
AfD, die Nazis
sind richtig gefährliche Leute dort.
Nämlich ja.
Die
dort
im Osten, Herr Groß, verharmlosen Sie das nicht. Das sind wirklich schlimme Leute.
Also ja, das haben wir schon verstanden.
Und man muss gleichzeitig auch den Grünen sagen, ich verstehe, übrigens auch in Österreich, ich verstehe euren Wunsch, dass wir 20 Jahre weiter sind als Gesellschaft. Aber wir sind dort noch nicht. Und solange wir noch nicht öffentliche Verkehrsmittel am Land haben, solange wir noch nicht Green Jobs haben, solange können wir nicht so tun, als wäre das der Fall und die bestehenden Wirtschaftsstrukturen zerstören. Und das muss man den Grünen in Deutschland auch sagen. Und wenn sie bereit sind, sich auf eine Vereinbarung einzulassen, die da bedeutet, wir sorgen dafür, dass Deutschland im großen Konzert der Wirtschaftsmächte USA mit einer isolationistischen Politik und China mit einer wirklich Dominanzpolitik zu zerreiben, dann kann das funktionieren.
So, dann beenden wir kurz das Kapitel Deutschland. Wir haben hier eine klare Ansage. CDU, AfD wäre die perfekte Regierung, weil konservativ...
Er will so oft wählen in Deutschland, bis ihm das Ergebnis passt.
Haben wir auch
aber wissen Sie, die haben nicht so viel Papier.
Darf ich bitte entmoderieren?
Ja.
So, auch eine spannende Ansage. Er sagt, es kann einen Neustart geben mit CDU und SPD, mit dem Kanzler Merz. Und dann gibt es jetzt, wie wir der heutigen Bild-Zeitung entnehmen können, eigentlich schon einen neuen Kanzlerkandidaten. Und der wird Pistorius heißen. Und natürlich wäre es denkbar, dass eine Regierung Merz-Pistorius mit einem Vizekanzler Pistorius wirklich einen Neustart darstellt. So, also das wäre Deutschland, wir werden das verfolgen. Auch da freue ich mich schon auf eine lange Wahlnacht am 28. Februar mit Ihnen. Und jetzt machen wir noch ein ganz, ganz kurzes, hoffentlich wirklich kurzes Da Capo auf die lange Wahlnacht in den USA, auf Donald Trump. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, letzte Runde in diesem wirklich großartigen Duell von euch beiden. Heute hat mir wirklich Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen zu Hause auch. Ein kleines Da Capo haben wir noch einzuschieben. Mein wunderschöner Dienstagabend oder Dienstagnacht. Donald Trump gewinnt die US-Wahl. Wer hätte das gedacht? Kamala Harris wird regelrecht verdroschen. Trump kommt ins Amt hinein und zwar in einem Art wieder mal Last-Minute-Run. Denn jeder Staat hat zunächst einmal mit 70% Kamala Harris begonnen und dann mit 52% Donald Trump geendet. Jetzt haben wir den Mann, der eigentlich nie Präsident werden sollte, konnte, durfte, als neuen US-Präsidenten, nämlich Donald Trump. Die Welt wird sich verändern und das Herz von Gerald Groß lacht. Der freut sich wie ein, wie sagt man, Schneehaserl oder was ich was, wie eine Giraffe oder wie sein Kätzchen Juju, dass Donald Trump Kanzler ist. Hat sich schon angemeldet für die Inauguration, wo er dem Donald Trump zuwinken wird. Und wunderschön, schauen Sie, wie der lacht. Mein Gott.
Stürmen Sie das Kapitol gedacht, dann für
dass diese Sendung noch so enden kann mit einem lachenden, schmunzelnden, unglaublich sympathischen Gerald Groß, der jetzt gleich sagen wird, wie sehr Donald Trump liebt und warum Donald Trump diese Welt zum Besseren verändern wird, was da ja viele nicht glauben wollen.
Ich glaube, er wird die Welt zum Besseren verändern. Erstens, ja, verändern, nicht verändern. Erstens, er hat einmal geschaut, dass die Mainstream-Medien so richtig blamiert werden. Zweitens, er hat die europäischen Staatskanzleien alle blamiert. Drittens, er hat das US-amerikanische Establishment so richtig blamiert und hat das gemacht, was ich immer gesagt habe. Er wird gewinnen und er wird so wie Hillary Clinton auch Kamala Harris besiegen. Vierter Punkt, er wird den Krieg mit der Ukraine beenden. Warum? Weil er der Meinung ist, dass man einen Krieg, wo es mittlerweile 5 Kilometer Bodengewinn am Tag zu Lasten der Ukraine am Ende nicht mehr gewinnen kann und der Staatshaushalt mit in Europa wie auch in Amerika mit 200 Milliarden Dollar Waffenlieferungen und Finanzlieferungen irgendwann muss man ja, mal erkennen, wenn man verloren hat. So, und der fünfte Punkt ist, er wird auch das, was in Gaza sich derzeit abspielt durch seine Kontakte mit Netanyahu und mit den Drohungen gegenüber den Mullahs in Teheran auch relativ rasch in den Griff bekommen. Das sechste ist, er wird eine klassische America First Politik vertreten, wo erkennen wir das? Österreich zuerst, Schlag nach bei Jörg Haider 1991. Das heißt, er wird sich darauf besinnen, auf das sich jeder Staats- und Regierungschef besinnen sollte, vornehmlich das eigene Volk zu vertreten. Auch geschenkt, habe ich auch gern. Aber das Letzte, aber das Wichtigste ist, er wird Europa erwachsen machen. Wir werden nämlich die nächsten 4 Jahre nicht darauf warten, bis uns er Direktiven aus dem Weißen Haus gibt, so wie die Mumie, die Sprechende, der Joe Biden, der wahrscheinlich gar nicht einmal weiß, dass US-Präsidenten wollen waren. Das muss man mal feststellen. So, sondern wir werden unsere eigene Außen- und Sicherheitspolitik machen. Und was noch kommt, wir werden unsere eigene Wirtschaftspolitik machen müssen. Na, Eureka! Dann werden wir drauf kommen, dass wir den Green Deal in einem Wettbewerb mit den USA nicht aufrechterhalten können. Und wenn der Herr Donald Trump aus dem Klimaschutzabkommen, das eh kein Mensch in den letzten 30 Jahren interessiert hat, hat eh niemanden, wo er eh zum Kreinreim aussteigt, dann werden auch wir überlegen müssen, ob wir mit einem weltweiten CO2-Ausstoß von 5%, währenddessen die Chinesen jeden Tag, ob wir noch weitermachen und unsere ganze Industrie kaputt machen. Und daher sage ich, Donald Trump kann zu einem Segen werden. Und außerdem, mich freut es immer, wenn er quasi so ein Outlaw wie Robin Hood, der verfolgt worden ist von der Staatsanwaltschaft, von den politisch polternden Richtern, die dort alle von Parteien gewählt worden sind, gegen dieses System durchbricht. Und ich habe mich, und das sage ich, ich habe mich an dem Wahlabend ehrlich gefreut. Ich freue mich noch immer. Und wenn ich lustig bin, trage ich heute mein Make America Great Again Couple oder mein Make Austria Gross Again Couple. Ich kann es mir aussuchen.
Du hast dich weniger gefreut, nehme ich an, oder? Es war nicht wirklich lustig, mir zuzuschauen in dieser Wahlnacht.
Wow. Nein, für dich. Es war eine super Sendung.
Super Sendung. Übrigens, vielen Dank an alle, die mir Mails geschrieben haben. Es waren hunderte Mails. Ja. Ich habe noch nie so viele Mails bekommen. Ich fühle mich sehr geehrt. Danke vielmals. So,
nein, es war wirklich eine super Sendung, aber das Ergebnis hätte ich nicht für möglich gehalten. Also, da war
ich habe es Ihnen aber gesagt, sechs Stunden vorher.
Stimmt, aber die meisten Analysten haben eigentlich das Gegenteil behauptet. Auch ich habe geglaubt, dass sich das anders
darstellen Sie sind viel zu expertenhörig, Herr Dr. von Meiner. Sie sollten sich eine eigene Meinung bilden. Hören Sie in Ihr rotes Herz.
Nein, sag's noch.
Ja?
Trotzdem.
Man muss ja fairerweise dazu sagen, Donald Trump hat im Finish wirklich den schlechtesten Wahlkampf gemacht, den ich je gesehen habe. Und dass der trotzdem gewonnen hat, ist ein Phänomen. Aber du bist.
Nein, das Phänomen, glaube ich, ist ähnlich wie bei der FPÖ in Österreich. Die Wut, die Verzweiflung und vor allem die Perspektivenlosigkeit, was Alternativen betrifft, ist zu groß. Das ist eigentlich der Hauptmotor für Donald Trump. Das Problematische, und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, wie ein Europäer jubeln kann darüber. Das, was jetzt passieren wird, ist, die Abschottungspolitik, gerade im wirtschaftspolitischen Bereich, bedeutet, dass wir das Becken werden müssen. Die Europäische Union, vor allem Zahlen. Ich sage Ihnen warum. Weil die Europäische Wirtschaft exportorientiert ist. Im Chemiebereich, Magna, im Automobilbereich, ganz genau. Wir leben davon, dass wir vor allem auch in den US-amerikanischen Markt exportieren können. Wenn der jetzt 10%, 20%, 30% aufschlägt, bedeutet das einen Wettbewerbsnachteil für unsere Industrien, Herr Gross. Das bedeutet, wir werden uns überlegen müssen, wie wir diesen Nachteil kompensieren können. Und im Gegensatz zu China haben wir keine Lohnsklaven, zum Glück, auch wenn manche sich das wünschen. Wir haben auch keine Uiguren, die wir irgendwo inhaftieren können, die dann irgendwelche Sachen wählen. Für uns, sondern wir haben gut bezahlte Leute noch in der
Steiermark. Darf ich Ihnen einen Vorschlag geben?
Lassen Sie mir ausreden. Und in Baden-Württemberg, die hervorragende Autos produzieren. Und das Problem wird sein, und da haben Sie schon recht, der Green Deal in der Form, der davon ausgegangen ist, dass Europa einen First-Mover-Effekt im Bereich Klimaschutz, Biodiversität macht und deswegen im Bereich grüne Technologien so weit vorne sein wird, dass wir am Weltmarkt damit realisieren können, hat nicht funktioniert.
Okay.
Warum? Weil sich sowohl China als auch und vor allem jetzt die USA und die BRICS-Staaten im Gegengesetz Richtung.
Ja. Okay.
Und wir können zwar in Schönheit sterben gehen und sagen, wir legen alles still und fahren dann mit dem Lastenfahrrad.
Haben wir schon vor ein paar Jahren gesagt?
Oder wir werden jetzt sehr, sehr viel Geld in
Schauen
die Hand
Sie,
nehmen
Dr.
müssen.
Von
Warten Sie bitte.
Nein,
müssen
er ist, ganz, er ist am Wort.
Wir werden ja, ganz viel Geld in die Hand nehmen müssen, um die Bestrafung des Donald Trump zu kompensieren. Und deswegen kann ich nicht verstehen, wie man im wirtschaftspolitischen Bereich jubeln kann, weil Donald Trump die Wahlen gewonnen hat. Ich kann auch nicht verstehen, warum man im sicherheitspolitischen Bereich jubeln kann, weil Sie zwar vollkommen recht haben, dass wir eine europäische Sicherheitsarchitektur brauchen, langfristig. Aber genauso wenig, wie man Green Deal vorspulen kann, kann man ihn bei der NATO vorspulen. Wenn die USA sagen, wir verteidigen Europa nicht mehr, Österreich lebt davon in der Neutralität, dass uns die USA schützen und daneben ein Despot ist, der überhaupt keine Scheu hat, neutrale, unabhängige Staaten sich einzuverleiben, haben wir ein Problem. Und deswegen wünsche ich mir nicht, dass Donald Trump, und das will er eh abmildern hoffentlich, sich komplett zurückzieht, weil ich glaube, in dem Moment, wo die USA sagen, Ukraine, Palästina und Co. lassen wir jetzt alle fallen, werden wir den Dritten Weltkrieg haben. Und den möchte ich ums Verrecken nicht haben, weil ich Kinder habe, Herr Gross.
Herr Dr. von Meiner.
Schlusswort.
Ja, schauen Sie, erster Punkt, was die Wirtschaft betrifft. Derzeit sind wir so aufgestellt, dass wir wirtschaftlich ausschließlich von den USA abhängig sind und in Wahrheit auf alle wirtschaftlichen Direktiven aus den USA warten müssen. Das hat zum Beispiel im Jahr 2014 dazu geführt, wie die USA gegenüber Russland die ersten Sanktionen verhängt haben, dass wir gezwungen worden sind, die gleichen Sanktionen gegenüber Russland zu verhängen, wir noch immer die Sanktionen verhängt haben und hinter unserem Rücken die USA mit Russland längst wieder Geschäfte gemacht haben. Wir waren immer der nützliche Idiot. Dieses Anhängsels an die USA.
Irak 2003.
Jetzt sehen wir dasselbe Beispiel. Immer Wirtschaft. Jetzt sehen wir dasselbe Beispiel. Wir sehen einen großen Handelskrieg aufziehen zwischen den USA und China. Wir Europäer haben da vornehmlich mit dem Wirtschaftskrieg noch gar nichts zu tun, Herr Dr. von Meiner. Wir sind auch kein Player. Warum? Weil wir beispielsweise von den Chinesen immer als Handhängsel der USA gesehen werden. Wenn wir uns wirtschaftlich unabhängig sowohl von den USA als auch von China stellen, können wir uns neue Partner suchen. Und dann wird es auf Europa ankommen, ob wir uns mit China wirtschaftlich in irgendeiner Form einigen oder mit den USA. Und beide werden sich in einem Wettbewerb befinden, wer den alten Kontinent wirtschaftlich auch in Zukunft beliefern kann. Dritter Punkt.
Das wird nur nicht so einfach sein.
Dritter Punkt.
Weil wir derzeit kein
Silicon
Valley haben, keine AI haben, keine Innovation.
Dritter Punkt
ist. Also das schaue ich mir an.
Dritter Punkt, da gebe ich dir vollkommen recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Innovationslastig haben wir nichts gebracht. Die letzten 20 Jahre haben wir alles ausgeräumt. Wir haben keine Technologie zu bieten. In der E-Mobilität fliegen uns die Chinesen um die Ohren. Deswegen haben wir das, was wir hatten, war der gute alte Verbrenner. Und den haben wir binnen von zwei Monaten kaputt gemacht. So, dann wird man sich auch dieser Dinge wieder besinnen müssen. Und jetzt zur Sicherheitspolitik, Herr Dr. Bormena, schauen Sie. Das eine ist jetzt einmal die NATO, okay? Die NATO besteht aber hauptsächlich aus europäischen Staaten und der USA. Sie besteht aus europäischen Atommächten wie Frankreich oder Großbritannien. Wissen Sie, was eine Atomrakete ist?
Das sind
nicht die kleinen Bauklötzchen vom Pampalatsch. So, das heißt, wir haben in Europa Atommächte. Diese Atommächte sind in Wahrheit könnten Bestandteil nicht einer US-amerikanischen Verteidigungspolitik, sondern einer europäischen Verteidigungspolitik sein. So, also, vor was fürchten wir uns? Und weil wir die letzten 75 Jahre keine eigenständige Außen- und Sicherheitspolitik zusammengebracht haben, uns jetzt darauf zu verlassen, dass wir es die nächsten 75 Jahre auch nicht machen, weil wir zu bequem sind, das halte ich für falsch.
Ja.
Daher ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, das eigenständig zu formulieren und zu tun. Es ist nie zu spät. Und Donald Trump ist die Chance. Wenn nämlich statt Donald Trump stattdessen ein Demokrat dort eingezogen werden, wie Kamala Harris, was hätte man gemacht? Nix. Wir wären weiter der nützliche Idiot gewesen, heute am Unterrock von der Kamala Harris.
Ist halt ein
jetzt haben wir es an der zittrigen Hand. Nein! So, eigenständig zu werden und die Freiheit und Unabhängigkeit zu suchen, ist nie ein gefährliches Spiel. Doch. Nur für Feiglinge ist es ein gefährliches Spiel.
Sebastian, bitte. Sebastian.
Ich glaube, in einer Situation, wo wir einen russischen Despoten 400 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt haben, in einer Situation, wo wir, den Iran haben, der immer stärker brodelt und wo wir wirklich im Nahen Osten ein Pulverfass haben, das kurz vorm Entzünden steht, wünsche ich mir nicht, dass wir jetzt schon die Freiheit entlassen werden. Ich gebe Ihnen vollkommen recht.
Nein, wir brauchen noch 80 Jahre noch immer nicht in der Freiheit zu sein. Bleiben wir noch mal 80 Jahre.
Ich glaube, wir müssen das Warnsignal sowohl für unsere Wirtschaft als auch für unsere Verteidigung ernst nehmen und wir müssen jetzt beginnen, was zu machen. Und trotzdem wünsche ich mir, dass die USA nicht morgen sagen, ist jetzt für uns gestorben. Weil dann haben wir echt ein Problem. Und das können Sie sich auch nicht wünschen.
Das wünscht sich ja niemand. Nur wir sind ja keine Schutzbefohlenen und die Kinder der USA. Sie wollen nicht sagen, dass dieser großartige Kontinent Europa mit der Kultur, mit der Identität jetzt von Goofy und Dagobert Duck abhängig ist? Dann sollten wir jetzt endlich erwachsen werden. Dann sollten wir erwachsen werden, damit wir wieder ernst genommen werden.
Es ist nicht mehr Goofy und
auch ein ordentliches Schandstück, dass nach 1945 wir noch immer in europäischen Staaten nicht so weit sind, uns selbst zu verteidigen, siehe Deutschland, sondern noch irgendwelche US-Basen dort umherumstehen. Das ist schon ein bisschen eigenartig.
Wir machen in der Lage, selber Innovationen zu machen, selber Silicon Valley aufzubauen.
Ja, aber hauptsächlich die Deutschen liefern ihre Waffen in die Ukraine, weil sie selber keine brauchen.
Selber Atomkraftwerk zu machen, so wie das jetzt der Silicon Valley macht, im großen Stil. So, das war's. Meine Herren, es war wunderschön mit euch heute. Es war spannend, diese 2 Stunden sind wie im Flug vergangen. Danke an beide. Danke für euren Einsatz heute Abend und für die vielen, vielen guten Anregungen, die da gekommen sind. Nächsten Dienstag sehen wir die beiden Herren noch ein letztes Mal vor der Steiermarkwahl. Und dann sehen wir uns alle am 24. November, Sonntag, zur großen Steiermarkwahl und zur Frage, gibt es dort, wie soll man sagen, ein Erdbeben? Duscht es dort, so wie der Gerald Groß meint? Und haben wir dann alles ganz anders in der österreichischen Innenpolitik. Also, wir kommen auf ganz spannende Wochen zu. Ich freue mich auf nächsten Dienstag. Ich freue mich wieder auf Sie. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Gute Nacht. Ö24TV sendet natürlich weiter. Rund um die Uhr und morgen früh sehen wir uns alle spätestens wieder. Gute Nacht. Danke fürs Zuschauen.